Herzlich willkommen zu Löwengeflüster Folge 3. Dieser Podcast hat es in die Top 30 der Podcasts zum Thema Gründertum geschafft. Das freut uns riesig. Julius hat uns in dieser Folge zum ersten Mal verstärkt. Matthias fand die Deals in der Sendung echt ziemlich schlecht dieses Mal, aber in Summe auch ziemlich unterhaltsam. Ich habe mich ziemlich über zwei komplette Schrottprodukte von Ralf Dümmel aufgeregt. Und es gab auch dieses Mal wieder Gründer bzw. GründerInnen, die mit einem Deal nach Hause gegangen sind. Es gab welche, die leer ausgegangen sind. Und es gab einen angeblichen Deal, der im Nachgang zur Show dann doch nicht vollzogen worden ist. Und natürlich haben wir auch in dieser Episode wieder den goldenen Fuchs verliehen. Willkommen zum Löwengeflüster, dem Aftershow-Podcast zur Hülle der Löwen. Hier werden die Pitches und Deals kritisch beurteilt und die Hintergründe aufgedeckt. Aus Perspektive von zwei erfahrenen Unternehmern, die selber als Gründer zu Gast in der Show waren. Wir fangen genau da an, wo die Sendung aufgehört hat und blicken gemeinsam mit Experten und erfolgreichen Unternehmern hinter die Kulissen der spannendsten Stories und geben Tipps zur eigenen Gründung. Los geht's! Eine neue Folge Löwengeflüster mit Matthias. Hallo Matthias.
Hallo Janis.
Und mit Julius.
Hallo.
Julius, wer bist du?
Ich bin Julius Göllner. Ich bin seit 7 Jahren Unternehmer hier in Berlin, war vorher bei McKinsey und Zalando und betätige mich als Angel Investor in sehr, sehr frühen Phasen des Unternehmertums und freue mich mit euch heute die letzte Folge von heute Abend zu besprechen.
Ja, es klingt ein bisschen gestelzt, aber eigentlich sonst ganz sympathisch. Matthias, wer bist du?
Ja, einen schönen guten Abend. In der Tagesschau wollte ich schon fast sagen, Löwengeflüster Folge 3. Janis, ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen sind. Zum ersten Mal im Dreier-Team, passend zur Folge 3. Ich hoffe, das geht so nicht weiter, aber schön, dass auch du dich dazu geschaltet hast, Julius. Mein Name ist Matthias Ernst und ich bin heute ein bisschen hier als Höhle der Löwen-Kritiker unterwegs.
Oh, das wird eine spannende Folge.
Ich kann nämlich schon mal vorwegnehmen, dass ich von der heutigen Episode nicht super überzeugt war, aber dazu gleich mehr.
Ja, okay. Ich fand, es gab durchaus ein paar interessante Twists, aber ich glaube, bevor wir richtig reinstarten, sage ich auch noch mal kurz, wer ich bin. Mein Name ist Janis. Ich bin Unternehmensberater oder war Unternehmensberater, war selber einmal als Gründer in der Höhle der Löwen mit Matthias zusammen für unsere Firma Xletics. Und ja, jetzt helfen wir anderen Gründern dabei, diese Pitches zu analysieren, schauen die Sendung, damit ihr entweder da weitermachen könnt, wo die Sendung aufgehört hat, oder damit ihr Sendung nicht gucken müsst. Aus unserer Hörerschaft gab es da beiderlei tatsächlich. Vielen, vielen Dank an der Stelle für das ganze Feedback von unseren HörerInnen. Also ich glaube, es ist echt spannend für Leute, die Sendung gesehen haben und wissen wollten, was passiert so hinter den Kulissen, aber auch für alle, die gar keinen Bock haben, es zu gucken und sich für uns dann ein bisschen Deal by Deal durchführen lassen. Würde ich sagen, damit fangen wir heute auch an. Wir gehen einmal Deal by Deal durch, was ist eigentlich passiert. Dann haben wir noch ein paar Produktreviews, ein paar ganz gute davon, einige allerdings auch wirklich katastrophal. Und dann würde ich sagen, Jungs, wenn ihr euer alkoholfreies Getränk bereit habt, dann können wir loslegen.
Ich habe 2 dabei. 1 ist auf Gurkenbasis, das ist ganz aufregend. Aber
das klingt furchtbar.
Klingt furchtbar, ne? Ich sage auf jeden Fall Cheers und viel Spaß bei der Folge.
Ja, Cheers.
Cheers auch von mir. Bei mir alkoholfreies portugiesisches Kaltgetränk. Sehr spannend. Freue mich auf die Folge und los geht's.
5 Deals heute. Matthias, was war dabei?
Richtig gut bewerben. Ein Startup, das anderen Menschen hilft, gute Bewerbungen zu schreiben. Also schon mal ein sehr guter Name. Die beiden Brüder, Bilal und Adil, wollten 100.000 Euro Investment für 10% der Anteile, also für eine Bewertung von 1 Million. Das war ein bisschen überraschend für die bisherigen Umsätze und Marge, die sie aufgerufen haben.
Wir sollten ja erstmal einen Überblick geben. Was hatten wir denn noch für Deals?
Ja, das ist mein Teaser gewesen. Ah ja, okay. Ja, also das wird auf jeden Fall eine gute Diskussion. Danach kam die Dr. Sandy Glückstein, hervorragender Name an der Stelle, Props und Shoutout zu Sandy, mit dem Produkt.
Oder an Sandys Eltern, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich an Sandys Stammbaum, alles gut. Produkt heißt Pobo, der Name ist Programm, wer so ein bisschen französisch sich noch dran erinnert, schöner Po. Es geht um pflegende Masken zur Straffung und gegen Pickel am Po. weil das ein Thema ist, was noch nicht so viele bearbeiten, hat Sandy 200.000 Euro Investment gesucht und 10% der Anteile angeboten, also auf einer relativ stolzen Bewertung von 2 Millionen Euro.
Mhm. Ich war neulich beim Vietnamesen, falls es jemanden interessiert, da hat am Nachbartisch auch jemand eine Po Bo bestellt.
Ja.
Okay, was war noch?
Das war, Weiter ging es mit Gomago. Weiter ging es mit Gomago. Duftspender gegen Marder. Vorgestellt von Klaus Scotti, einem Unternehmer im schon etwas höheren Alter, 70 Jahre an der Zahl, aufgetreten, um 80.000 Euro einzusammeln für 20%. Aus meiner Sicht eine sehr, sehr faire Bewertung und wahrscheinlich auch interessante Bewertung für die Gründer. Dem folgte Jim Butler. Maximilian Sander und Tim Bormann haben da ihren innovativen Getränkehalter fürs Gym vorgestellt. Die Jungs waren auch fair und, sag ich mal, eher im Vergleich zu den anderen Deals mit einer niedrigen Unternehmensbewertung dabei. 100.000 Euro wollten die einsammeln für 20% an der Firma. Ob das überzeugt hat, werden wir uns anschauen.
Ja, zum Abschluss war dann noch Green Monkey dabei. Das ist eine Maschine, die kann aus vorgefertigten Panzerfolien für jedes Handy passgenaue Panzerfolie fertigen und wird im B2B-Vertrieb an Handyshops vertrieben. Die beiden Gründer haben 400.000 Euro für 15% ihrer Firmenanteile gesucht, entsprechend einer Bewertung von 2,66 Millionen Euro. Das waren die Deals.
Ja, sorry. Im Spread muss man sagen, ne, ein bisschen geringer als bei den letzten beiden Folgen. Das heißt, die kleinste Firmenbewertung ist hier 400.000 Euro bei Gomago und die höchste 2,66 Millionen bei Green Monkey. Das heißt, es gibt kein 6 Millionen Unternehmen dabei, auch kein 200.000er, also etwas enger beieinander und in Summe halt trotzdem, weil Julius jetzt mehrfach fair gesagt hat, ja, will ich an der Stelle auch klarstellen, für mich ist fair ja jetzt nicht unbedingt, dass es eine geringere Firmenbewertung ist. Das muss ja alles immer im Verhältnis stehen zu dem, wo die Gründer schon sind. Aber ja, wir haben in der Höhle der Löwen gesehen, dass die Investments, wo die Gründer 6 Millionen aufrufen, eher selten getätigt werden. Und die, wo die Gründer 200.000 oder 400.000 Euro aufrufen, dann doch schon mal schneller weggehen, weil es dann natürlich um geringere Summen geht, auch für die Löwen. Insofern, ja, schauen wir mal, wie es heute gelaufen ist.
Okay, du fandst die Sendung richtig langweilig und scheiße, ja?
Also wir fangen ja immer mit der Frage an, welches Produkt würdest du kaufen, ja, persönlich? Die Frage habe ich mir auch gestellt und es war schwierig. Ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, keins. Und das ist ja schon mal kein guter Start in die Sendung. Ja. Wie sieht es bei euch aus? Was ist euer Top-Produkt?
Ich bin 100% bei dir. Und nachdem ich in der ersten Woche gesagt habe, ich kaufe mir mal den Flap Grip und probiere den aus und dann davon berichten konnte, dass er nach 2 Tagen kaputt gegangen ist. Letzte Woche habe ich gesagt, ich würde eventuell mal die Bruxane Gebissschiene und ich habe so einen Hals, aber dazu kommen wir später noch. Und diese Woche, ich habe keine Marder, Pickel am Arsch ist off topic für den Podcast hier. Bewerben will ich mich gerade nicht. Ein Getränkehalter fürs Gym, come on, echt. Und eine Schneidemaschine für Handyhüllen. Nee, bin ich raus.
Ja. Ja, damit nicht alle sofort abschalten, also ich wäre zumindest bei dem Gomago-Produkt, dem Marder-Produkt dabei. Ich hatte lange Zeit mal so ein Zweier-Golf und mir wurden wöchentlich die Kabel dadurch gefressen. Es ging so weit, dass ich da so einen alten Bauzaun jedes Mal, wenn ich das Auto geparkt habe, bei mir vom Haus und das Auto gelegt habe. Das heißt, der Gomago-Duftspender wäre bei mir zumindest in der engeren Auswahl, aber in Summe im Vergleich auch zu den letzten Wochen bin ich völlig bei euch. Eher etwas uninteressant aus Endkundenperspektive, zumindest aus vielleicht von unserer drei Seite.
Ja, fair point. Wenn ich einen Marder hätte, irgendwo, wo ich ihn nicht haben möchte, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich dieses Produkt ausbaue. Wobei, nach den letzten 2 Produkten von Herrn Dümmel aus dieser Show, weiß ich gar nicht mehr.
Ja, wir gehen da ja gleich eins nochmal drauf ein. Das war jetzt mal so die Frage, wo wir persönlich hinwollen. Ich bin einfach doppelt ein bisschen unterexcited gewesen weil ich ja auch in der ersten Folge schon gesagt habe, ich gucke mir immer ein bisschen auch an, wie groß ist der Markt und was ist das Problem, was gelöst wird. Und neben der Tatsache, dass ich persönlich jetzt die Produkte nicht unbedingt brauche oder haben möchte, das ist ja jetzt erstmal für die Welt irrelevant, was ich persönlich brauche, stelle ich mir immer noch die Frage, was braucht die Welt eigentlich? Und da muss ich aber auch sagen, dass jetzt ein Marderduft ja schön und gut ist und eine Creme für den Po, das sind alles sehr kleine, spezielle Anwendungsfälle. Ist einfach meine Einschätzung. Ja, also Jim Butler treibt das dann auf die Spitze. Das ist dann ein extrem enges Produkt. Wenn es dich stört, dass Flaschen im Gym umkippen, okay. Aber die Welt wird sich auch weiter drehen ohne Jim Butler für einen Moment. War so meine erste Einschätzung, bevor ich jetzt die Show gesehen habe. Und der größte Case, ich gucke mir auch mal gerne den größten Case an mit Green Monkey und immerhin 2,6 Millionen ne, aufgerufene Bewertung. Da verstehe ich das Modell dahinter, aber Handyhüllen sind auch jetzt etwas, was die Welt braucht. Ich habe auch eine Handyhülle auf meinem Handy und 33 Millionen verkaufte. Ist ein super Markt, aber es ist jetzt kein Markt, der die Welt irgendwie besser macht oder irgendwas rettet. Schont halt unser alltägliches Handy. Insofern total fair als Business, aber nicht so, ne?
Okay, verstanden. Marktgröße war jetzt nichts, was dich umgehauen hat. Aber dann gehen wir doch direkt mal in den ersten Deal rein. Richtig gut bewerben.de. Wie gesagt, zwei Gründer, die Bewerbungen für dich schreiben und eine 100.000 Euro für 10% der Firmenanteile gesucht haben. Und von der Twitter-Nutzerin Janine vom Olivenbaum. Hallo Janine, wenn du uns zuhörst. Tituliert unter dem Schlagwort Mama, ich will zur Höhle der Löwen. Okay, aber nimm deinen kleinen Bruder mit. Das war doch ein schöner Einstieg in diese Folge, oder?
Ja, das muss man jetzt erklären. Ja, als die beiden Gründer hier sind zwei Brüder und ich würde jetzt mal so sagen, als Gründerteam sicherlich sehr divers aufgestellt. Es gibt einen, der halt offensichtlich eher der Entertainer ist, der vor der Kamera präsentiert und gut reden kann, der auch im Kern das Produkt erfunden hat, nämlich Bewerbungen schreiben für andere Leute, weil er offensichtlich sich gut ausdrücken kann. Und sein Bruder ist der Techie in der Runde, der dann im Endeffekt die Plattform oder das Produkt dazu gebaut hat. Also aus Teamsicht, glaube ich, ein Stern oder ein Haken dran. Aus Performance jetzt im Pitch ist, glaube ich, der Twitter-Kommentar so einzuordnen, dass einer 90-95% geredet hat und der kleine Bruder daneben stand, was dann ein bisschen erinnert hat an den Schreibpiloten aus der ersten Folge, wo der Gründer voll enthusiastisch da war und seinen türkischen Produzenten mitgebracht hat, der einen Satz quasi auswendig gelernt vortragen konnte. Das ist dann so ein bisschen unglücklich, finde ich, wenn jemand auf der Bühne steht und eigentlich keine wirkliche Rolle hat oder ne, keine Airtime. Oder wie seht ihr das?
Sehe ich ganz genauso, Matthias. Also wirkte in dem Fall wirklich ein bisschen in der Auswirkung sehr, sehr komisch und hat, glaube ich, den beiden auch nicht geholfen in der Show. Die Frage ist natürlich, in so einem Gründerteam, gerade wenn es zwei Brüder sind und die das gemeinsam machen, schickt man bei so einem speziellen Event wie bei der Höhle der Löwen dann nur einen ins Rennen, der die Bühne rockt, oder fühlt man sich verpflichtet, da beide mitzunehmen? Was wäre da eure Empfehlung?
Ich hätte gesagt, jeder spricht über das, was er am besten kann. Und wenn ich einen IT-verantwortlichen Gründer dabei habe, dann hätte der ruhig mal zwei, drei Sätze sagen können zur IT-Infrastruktur, wie sie die Seite gebaut haben, wie die Technologie aufgebaut ist, wie sie die Website gebaut haben meinetwegen, aber auch wie sie die ganzen Freelancer einbinden und wie sie mit denen kommunizieren und so ein bisschen durch das Tech-Stack durchgehen. Kann natürlich sein, dass sie es offline gemacht haben und der Teil der Sendung dann nicht ausgestrahlt worden ist, aber das wäre so eine klassische Erwartungshaltung eigentlich an ein Gründerteam, dass jeder und die Idee über den Kompetenzbereich spricht, den die Person am besten abdeckt. Wollen wir noch mal ein bisschen genauer in den Deal reingucken? Also die beiden Gründer haben angegeben, dass sie 15.000 Bewertungen geschrieben haben im Auftrag ihrer Kunden und damit zwei, was habe ich gesagt?
Bewerbung.
Ah ja.
Ich unterbreche Bewertungen, weil du bist noch komplett in diesem Amazon-Bewertungs-Frame drin. Aber in dem Fall geht es ja um Bewerbung. Also ich möchte einen neuen Job haben und bewerbe mich bei einer Firma. Das ist das Thema hier. Und die haben 15.000 Bewerbungen für potenzielle Bewerber geschrieben.
Völlig richtig. Und damit haben sie 2 Millionen Euro Umsatz erlöst. Und dann war die Rede von 70% Marge dabei. Die haben bis dato auch eine ganz gute Abdeckung in den Medien auch schon gehabt und eine ganz gute Bewertung bei Shopvote. Ne? Julius, das hast du, glaube ich, recherchiert. Kannst du unseren HörerInnen kurz sagen, was Shopvote ist?
Genau, also Shopvote ist eines von vielen Bewertungsportalen im Internet, wo Endkunden Produkte oder auch Dienstleistungen nach ihrer Erfahrung bewerten können. Diese Zahlen sind ein bisschen mit Vorsicht manchmal zu genießen, weil mittlerweile sich auch eine sekundäre Industrie da entwickelt hat, wo Firmen, gerade junge Firmen, die ersten Bewertungen kaufen können. In dem Fall hat richtig gut bewerben 291 Bewertungen, die lassen sich dann auch nicht mehr so leicht beeinflussen. Und ich glaube, mit 4,69 erstmal ein ganz gutes, ein sehr gutes in dem Fall Ergebnis. Das heißt, die Dienstleistung per se von den Leuten, die sie nutzen, scheint vernünftig. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe mir das ein bisschen angeguckt, das ist schon kein Produkt, was einzigartig ist. Da gibt es am Markt mehrere Mitbewerber, Bewerbungsschreiber, 360-Grad-Bewerber und so weiter und so fort. Auch Bewerber, die schon ein deutlich höheres Bewertungsvolumen haben. Daher so das Alleinstellungsmerkmal aus meiner Sicht hier nicht gegeben. Und auch mit den Zahlen, die du erwähnt hattest, das wirkt auf mich ein bisschen nicht ganz unter Kontrolle. Ja, erst wurde von 70% Marge gesprochen oder 50% Marge bei 2 Millionen Umsatz. Im späteren Teil der Sendung wurde das nochmal korrigiert und dann wurden auf einmal alle Gewinne des letzten Jahres reinvestiert, sodass der Gewinn bei null war. Wirkte auf mich, sage ich mal, wenn ich der Löwe gewesen wäre, etwas in den Zahlen nicht sicher und ich hätte mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen veräppelt gefühlt. Also ich glaube, wenn man da reingeht und Investment sucht, sollte man nur Zahlen von sich geben, die auch richtig sind und auch stimmen.
Ja, der Carsten Maschmeyer hat dazu auch noch einen Twitter-Post gerade direkt nach der Show gesendet, ja, wo er auch gesagt hat, dass die Zahlen nicht so ganz sicher waren, weshalb es dann auch insbesondere wichtig ist, dass man dann die Due Diligence ordentlich macht. Ja, weiß ich halt nicht. Ich finde, also ist korrekt, bin ich total bei Carsten, aber ich denke, man kann seine Top-Level-Zahlen wie Umsatz und Gewinn, die kann man schon auch drauf haben.
Absolut.
Ja, also das ist jetzt, da muss man jetzt kein Unternehmensberater sein und auch kein Mathematikgenie. Das ist einfach schon sehr wichtig, dass man so 3-4 Zahlen über sein Unternehmen halt wirklich kennt und auch regelmäßig verfolgt. Die muss man jetzt ja gar nicht für die Show auswendig lernen. Die sollte man einfach aus Eigeninteresse irgendwie immer im Blick haben. Ich finde, die Zahlen haben sich aber nicht so widersprochen, wie das viele jetzt wahrgenommen haben. Ich denke, wenn du sagst 2 Millionen Umsatz, 1 Million EBIT, ja, dann sind das 50% Gewinnmarge. Wenn du sagst, so ein Unternehmen wird besser, dann hat das am Anfang halt weniger. Und die 2 Millionen waren ja kumulativer Umsatz, also über die letzten 3 Jahre in Summe. Das heißt, wenn sie dieses Jahr halt besser laufen als im ersten Jahr, dann kann es ja durchaus sein, dass sie dieses Jahr 70% Marge haben. Also das geht schon. Und nur weil du deinen Gewinn reinvestierst, heißt das ja nicht, dass du keinen Gewinn gemacht hast. Das heißt halt, dass halt dann ja kein Geld mehr da ist, aber du kannst ja schon profitabel arbeiten und dann den Profit einfach reinvestieren und dadurch halt wachsen. Also ich finde, es widerspricht sich alles nicht unbedingt. Also ich kriege da schon eine Story hinter. Ich finde, mehr Sorge hat ja die Analogie zum Drogenhandel gemacht. Ja, also was hier sicherlich ein Move war, den ich diskutieren will, ist die Tatsache, dass die Gründer gesagt haben, wir haben 70% Marge. So eine Marge kennt man sonst nur aus dem Drogenhandel. Das ist so ein Satz, der hat erstmal für richtig Emotionen bei den Löwen gesorgt. Aber er war sicherlich strategisch ganz bewusst gewählt, um Aufmerksamkeit, ja.
Und vorbereitet. Der Typ hat dann ja noch so ein Beutelchen mit einem weißen Pulver aus der Hosentasche gezogen und in die Kamera gewedelt. Also das hat er sich sehr konkret vorgenommen, den Move zu bringen.
Genau. Und das hatte Vor- und Nachteile, diesen Move zu machen. Was sind eure Einschätzungen dazu? Fandet ihr den Move gut oder fandet ihr das unter der Gürtellinie?
Nenn mir mal einen Vorteil.
Er war in der letzten Woche von meiner Recherche der präsenteste von allen Pitches. Also allein von der Vox-Vorschau hat er mit dem Satz schon mal irgendwie 20% Airtime eingenommen. Also nur dieser Satz drumherum. Also war schon sehr präsent dadurch.
Ja, und aber das konnte man ja in dem Kontext noch nicht mit richtig gut bewerben.de assoziieren. Ne? Also er hatte zwar Airtime, wie du es nennst, aber was hat ihm das geholfen oder dem Unternehmen?
Also ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Ich glaube, in der Wirkung auf die Investoren, da Investment zu bekommen, war er, glaube ich, zu vernachlässigen und eher verstörend, was man auch an der Reaktion von Nico gesehen hat. Ja, also ich glaube, denen ist klar, wenn man über 70% Marge spricht, was das bedeutet. Ich glaube, so in der medialen Aufmerksamkeit, da bin ich bei Matthias, das kann schon vielleicht nochmal so Multiplikatoreneffekte haben, wo heute Abend respektive morgen früh ein paar Medien das aufgreifen und diese Story nochmal oder vielleicht auch dieses Bild zirkulieren, ja, online als auch offline und da vielleicht nochmal ein paar Interessenten und Neukunden richtig gut bewerben, sich ein bisschen näher anschauen. Wenn das beabsichtigt war, würde ich sagen, kann man machen, muss man nicht. Ja, wenn wir wahrscheinlich morgen sehen, was da noch nachkommt. Für das Investment an sich auf Löwenseite war der Effekt, wenn überhaupt neutral, ich würde eher sagen, negativ einzuordnen.
Ja, der war klar negativ. Also wirklich klar negativ, weil die Löwen ja sehr konservativ sind. Also ich nehme die fünf Löwen, die sitzen, als überdurchschnittlich konservativ wahr. Und dann ist das, glaube ich, ein sehr riskanter Move gewesen, mit dem man sich dann halt auch schnell es in der Runde da verscherzen kann. Und ja, dass jetzt Nico Rosberg rausgegangen ist.
Muss er ja machen als Profisportler, wenn irgendwas in Richtung Doping oder Drogen ist, dann musst du da rausgehen, glaube ich.
Ja, findest du? Finde ich nicht. Also ich finde, es ist ja nicht, dass er Drogen verkauft.
Ja, man kann über Nico Rosberg jetzt sagen, okay, der ist deutscher Profisportler, der seine Steuern in Monaco zahlt oder auch nicht und sagt, er ist Klimaaktivist und Investment oder Green Tech Investor und ist halt sein Leben lang mit einem Auto, was 100 Liter Sprit pro Rennen verbraucht, im Kreis gefahren. Und da kann ich auch noch ein Drogenproblem jetzt sich auf seine Imagekarte schreiben. Das wäre dann zu viel.
Nico Rosberg ist aber ein spannendes Thema, finde ich, Ernest. Also ich meine, jemand, der mit 300 auf eine 90-Grad-Kurve zufährt und schnelle Entscheidungen trifft, der hat bis jetzt in den ersten drei Folgen aus meiner Sicht jetzt noch nicht so viele Entscheidungen getroffen. Wie schätzt du das ein? Wie schätzt du seine Rolle bei den Löwen aktuell ein? Auf mich wirkt er so ein bisschen fast sogar unsicher, ja, mit den Rücksprachegesprächen. Wie siehst du das?
Genau das Gleiche hat Matthias in der letzten Sendung gesagt. Ich sag einfach dazu das Gleiche, was ich in der letzten Sendung gesagt habe. Jo, stimmt.
Aber ich bin heute ja so weit, dass ich das korrigieren will, ja, weil es gab ja wieder eine Side-Discussion. Und zwar wieder mit Carsten Maschmeyer, aber nicht mit Nico Rosberg, sondern mit Nils Klagau. Also scheint eher an Carsten zu liegen als an Nico. Insofern nehme ich da so ein bisschen Druck von Nico runter. Ich hätte jetzt nur in der konkreten Situation mit den Drogen, sehe ich überhaupt nicht, dass das auf ihn zurückfällt. Ich finde einfach zu sagen, jetzt holt jemand hier einen Vergleich zu Drogen raus, da bin ich raus. Da würde ich mir wünschen, dass ein Investor in der Show, wo gepitcht wird, einfach sagt, du, das ist jetzt einfach kein smarter Move, hier mit Drogen rumzuwedeln, damit machst du dich als Gründer einfach unglaubwürdig. Ich persönlich empfinde das als unprofessionell und mit unprofessionellen Menschen möchte ich nicht arbeiten. Oder irgendwie da nochmal stärker mit Feedback reinzugehen, anstatt halt zu sagen, oh, irgendeiner wedelt mit Drogen. Mein Imageberater sagt, damit darfst du dich nicht assoziieren, also ziehe ich hier die Reißleine und geh so raus. Da wirkte er auf mich wieder hektisch und er sollte doch als Investor souveräner wirken, als jetzt irgendwie so ein junger Gründer, der vielleicht da ein bisschen übermotiviert einen taktisch uncleveren Move macht. Davon muss man doch nicht nervös werden in der Löwenrolle. Also meine Wahrnehmung.
Ja, was da noch reinspielt, war vielleicht der Spoiler oder die Vorschau auf nächste Woche, wo er sichtlich emotional fast mit Tränen im Gesicht aus dem Studio läuft. Mehr wissen wir da noch nicht, aber da bin ich sehr gespannt, was da dahinter steckt.
Okay.
Ja, also spannend zu sehen, das weiter zu verfolgen.
Wir setzen einen mentalen Marker auf Nico Rosberg. Sehr gut.
Aber dann lass doch nochmal zurückkommen zum eigentlichen Deal. Maschmeyer hat ja, du hast das Wort Due Diligence benutzt, dann schauen wir mal, was da im Nachgang noch passiert ist. Maschmeyer hat dann ja 100.000 Euro für 20% der Firmenanteile angeboten. Dieses Gegenangebot haben die Gründer dann gekontert und haben gesagt, für 100.000 Euro geben sie 15% statt der ursprünglich geforderten 10% und haben das Angebot dann auch direkt angenommen. Oder er, Maschmeyer, hat das Angebot direkt angenommen und damit hatten die dann einen Deal.
Ja, Wahnsinn.
Augenscheinlich.
Aber trotzdem Wahnsinn. Also in meiner Rechnung, wenn du 2 Millionen Umsatz machst, wenn du 70% Marge hast, dann gehst du nicht mit einer 1 Million Firmenbewertung in so eine Show.
Sondern?
Also ja, höher, deutlich höher.
Erklär mal.
Ich Ja, also wir können ja mal, ja, jetzt darf ich nicht vorgreifen auf den nächsten Deal, ne? Aber mache ich einfach, weil der kommt direkt danach. Also bei Pobo haben wir ja gerade schon gesagt, die hat 200.000 Euro, die Sandy wollte 200.000 Euro für 10% der Firma. Das sind 2 Millionen Firmenbewertung. Und die hatte halt bisher schon einen Umsatz gemacht von ungefähr 3.600 Euro. Ja, sowas. Ich glaube, 240 verkaufte Masken a 15 Euro habe ich mal so mit 360 Euro mitgerechnet. 3.600 Euro, sorry. Also vernachlässigbar und geht halt mit einer 2 Millionen Bewertung rein. Da muss dann schon sehr viel Fantasie und Wachstumsdynamik mit rein. Ich glaube, du könntest jetzt hingehen und sagen, vielleicht ist so eine Bewertung irgendwie 10 mal EBIT, ja, 10 mal Gewinn. Dann wärst du bei einer Million EBIT oder vielleicht halt auch jetzt im letzten Jahr, es ist ja kumulativ gewesen, im letzten Jahr vielleicht nur 350.000, bist du dann immer noch bei 3,5 Millionen Firmenbewertung. Und dann hast du noch, eigentlich solltest du in der Phase noch Wachstumsphilosophie haben oder Wachstumsfantasie. Also 3,5 Millionen plus hätte ich jetzt eine sinnvolle Bewertung gehalten. Nicht 1 Million und sich dann runterverhandeln lassen auf deutlich weniger.
Ja, das hat der Maschmeyer offenbar auch in seinem Kopf ausgerechnet.
Ja.
Aber genau die Frage, die du gerade stellst, hat ja auch die Judith Williams, glaube ich, gestellt. Ne? Die hat gesagt, wenn die Zahlen stimmen, dann verkauft ihr euch hier unter Wert. Irgendwas stimmt da doch nicht. Aber das wurde nicht so richtig aufgeklärt, oder?
Ja, also in Summe würde ich sagen, ist ja das So What von diesem Case hier. Irgendwas war im Bauchgefühl von vielen der Löwen und bleibt auch so nachhängen, auch bei uns jetzt, dass bei den Zahlen, bei dem Deal, bei den Gründern eine leichte Skepsis hervorruft. Und es ist schwierig festzunageln, was. Wie gesagt, der Carsten hat investiert, ja, oder hat einen Deal gemacht in der Show. Der Deal ist immer noch nicht zustande gekommen, final. Und das hat Herr Maschmeyer jetzt halt auch erklärt auf Twitter in der Videobotschaft, dass es ihm sehr wichtig ist, hier sehr genau die Zahlen zu prüfen. Wenn die Zahlen stimmen, dann freut er sich total auf die Zusammenarbeit. Aber es gab halt auch in der Erklärung immer mal wieder so ein paar Haken, wo er sich nicht sicher ist, dass er einfach alles glauben kann. Und der Gründer selber hat in einem Interview in der Presse bekannt gegeben, dass es einfach auch wegen Corona jetzt zu Verzögerungen in diesen Verhandlungen geführt hat.
Na, das Schöne ist ja, dass wir uns überlegt haben, an das Format Löwengeflüster noch ein Schwesterformat quasi oder einen Sonderservice ranzusetzen, was wir Deep Dive nennen wollen, wo wir uns mit einzelnen Deals und mit den GründerInnen einzelner Unternehmen nochmal näher beschäftigen wollen. Und ich denke, da wird es auch nochmal ein Gespräch mit Bilal und oder Adil geben, wo wir dann die Fragen nochmal genauer klären können. Also aktuell können wir da noch keinen Deal vermelden, noch keinen Vollzug. Dann würde ich sagen, machen wir da einen Knopf dran und gehen zum nächsten Deal, oder?
Ja, aber vielleicht generell, falls jemand von unseren ZuhörerInnen Fragen hat, wir versuchen mit allen Gründern in Kontakt zu kommen und das läuft bisher auch ganz gut. Also wenn ihr Fragen habt, schickt die gerne auch an podcast@löwengeflüster.de. Das ist Löwengeflüster mit OE und UE. Und fragt uns, was ihr gerne zu den Deals noch wissen wollt. Entweder was unsere Meinung ist, dass wir das nachholen können, beziehungsweise wenn ihr von den Gründern was wissen wollt, dass wir es in den Interviews mit aufnehmen können.
Gut. Der nächste Deal war dann Pobo, aus dem deutschen Wort Po und dem französisch angelehnten Bo wie schön. Die Gründerin Dr. Sandy Glückstein hat pflegende Masken zur Straffung und gegen Pickel am Po entwickelt in 5 verschiedenen Richtungen und hat 200.000 Euro gesucht für 10% der Firmenanteile und entsprechend eine Bewertung von 2 Millionen. Julius, sag mal, was war dein Eindruck von dem Deal, von dem Pitch?
Also per se grundsätzlich erstmal, glaube ich, ist dieser Beauty-Markt riesig groß und birgt auch bestimmte Nischen, die man bespielen kann. Ja? Der Po in meiner Wahrnehmung sicherlich ein Körperteil, was noch nicht so ausgeschlachtet ist wie vielleicht andere. Daher per se erstmal keine schlechte Idee. Die Gründerin hier, glaube ich, mit viel Business-Erfahrung, war vorher lange Beraterin, hat bei großen Unternehmen gearbeitet, hat sozusagen auch betriebswirtschaftlich schon einige Erfahrung gesammelt und beschäftigte sich hobbytechnisch, wie sie sagte, über viele, viele Jahre mit dem Thema Masken und Hautpflege. Startete dieses Geschäft oder sagen wir diese Idee mit die einzige Marke oder die größte Marke in Europa für Popflege zu werden. Auftreten valide. Ich glaube, der für mich Knackpunkt kam in der Darstellung des Produktes, insbesondere der Vorher-Nachher-Fotos, wo auch ich als vielleicht Beauty-Laie ein bisschen überrascht war, welche Effekte denn da zu erzielen waren. Und genau das wurde ihr auch nicht so richtig abgekauft, wurde insbesondere von Herrn Maschmeyer angemerkt. Und da stellte sich auch raus, dass die Fotos bearbeitet wurden. Und ich glaube, das ist natürlich was in so einem Pitch, also Ehrlichkeit und ein wirklicher Produktnutzen, der vorhanden ist, der muss schon gegeben sein, damit man so ein Auftreten überhaupt glaubwürdig über die Bühne bekommt. Ja. Das führte zu großer Verärgerung, nicht nur bei Herrn Maschmeyer, machte sie in meinen Augen auch ein bisschen ja, unglaubwürdig und das ganze Produkt fragwürdig.
Ja, die hat ein Bild gezeigt, da war links zu sehen ein Po mit Zellulite und auf der linken Seite und auf der rechten Seite ein absolut straffer Po ohne jede Falte, ohne jedes Härchen mit dem dazugehörigen Bein, wo die Gründerin dann auch zugegeben hat, dass die rechte Seite gefotoshoppt war. Aber das war so der Fallout sowohl für Carsten Maschmeyer als auch für Judith Williams, die da hart reingegangen sind und haben gesagt, das ist für sie auf jeden Fall ein Dealbreaker.
Herr Dömel hat nochmal einen nachgelegt. Der hat sich nämlich dann nochmal mit der Bewertung beschäftigt, trotz der Fotos. Und meinte wortwörtlich, die Bewertung ist für den Arsch. Kann man vielleicht ein bisschen freundlicher formulieren, aber trifft wahrscheinlich in dem Fall so ein bisschen den Nagel auf den Kopf. Die Gründerin, Frau Dr. Glückstein, hat Umsatzzahlen vermeldet. 80 Masken im ersten Monat, 160 im zweiten. Natürlich kann man in so jungen Unternehmensphasen, wie Matthias in der letzten Woche auch gesagt hat, jetzt nicht mit dem gemachten Umsatz allein rechnen, sondern muss mit dem Potenzial sich beschäftigen. Aber ich glaube, das Potenzialthema war nach dem Auftritt durch. Daher relativ schneller Ausstieg von Herrn Dümmel. Und zwei Löwen sind übrig geblieben. Wie ging es denn weiter, Matthias?
Ich bin ja, vielleicht wenn ich das noch sagen darf, ich bin absolut kein Beauty-Experte, aber ich frage mich wirklich, die Creme, die ich da auf meine Haut schmiere, weiß die Creme wirklich, ob sie jetzt auf der Hand, auf dem Ellenbogen, im Gesicht oder im Po ist oder auf dem Po ist? Also wie groß können die Unterschiede da sein? Am Ende ist es alles Haut und das ist doch...
So ein Bild, das muss jetzt erstmal wieder aus meinem Kopf, wie du so eine Po-Creme nimmst und dir erstmal ins Gesicht schmierst, irgendwie auf die Hand und dann in den Po.
Ja. Nimm das Bild da mal wieder raus und nimm mal einfach eine Dose Nivea.
Ja.
Und was Leute so mit ihrer Nivea-Creme machen. Der eine schmiert sich damit ins Gesicht ein, der nächste die Hände und der dritte will ich gar nicht wissen. Aber funktioniert ja irgendwie. Und muss man jetzt für jede kleine... Brauche ich jetzt noch eine Creme für die Kniekehle?
Aber ist das schlimm? Du hast ja wahrscheinlich weniger Zellulitis an der Hand, oder? Und weniger Zellulitis im Gesicht als am Po.
Ja, ich glaube auch schon, dass das geht, Janis. Ja, von Handcreme über Fußcreme über Augencreme. Also ich glaube, wenn man das marketingtechnisch gut herausarbeitet, hast du schon die Möglichkeit, auch für den Allerwertesten da noch einen Zusatzstoff zu finden, der dann eine bestimmte Wirkung entfaltet.
Ich rede gerade gar nicht über Business, ich rede gerade gar nicht über Marketing. Ich rede tatsächlich über, ist da wirklich was dran oder kann ich jede Creme für jedes Körperteil nehmen? Ich weiß es echt nicht. Mich würde es mal interessieren, ob es jemanden gibt, der mir erklären kann, ob eine Gesichtscreme eine andere Wirkung entfaltet oder anders zusammengesetzt sein muss als eine Handcreme. Und ich oute mich da jetzt auch einfach mal, dass es in meinem Leben schon Situationen gab, wo ich mir eine Handcreme ins Gesicht geschmiert habe oder eine Gesichtscreme auf die Hand.
Ja, also meine Hypothese, ohne dass ich jetzt Experte bin, ich finde es immer spannend, du stellst ja so Expertenfragen in so einer Runde von Nicht-Experten. Da würde ich mir ja wünschen, dass du das einfach vorher recherchierst, weil sonst ist es ja ein bisschen hypothetisch, die Diskussion. Aber ich gehe mal drauf ein. Hypothetisch, ich glaube, es macht keinen Unterschied. Ich denke, der Unterschied ist halt, an welcher Stelle du es effektiv aufträgst. Und solange du im Marketing dann sagst, trag's bitte auf den Po auf und trägst auf den Po auf, dann wird's am Po halt seine Wirkung entfalten. Ob es theoretisch dann halt im Gesicht oder an den Händen was machen würde, ist dann ja irrelevant. Insofern glaube ich, ist die Frage gar nicht so wichtig, ob es da einen Unterschied gibt oder nicht. Die Frage ist halt, ob es da, wo es aufgetragen wird, wirkt. Und das ist ja hier viel mehr jetzt in Frage gestellt worden. Ich bin über so einen Stylebook-Artikel jetzt gestolpert, also Stylebook von Bild hat direkt nach der Show jetzt...
Du sollst auch nicht die Bild-Zeitung lesen, Matthias. Das macht die Welt ein bisschen schlechter.
Naja, ich habe ja hier eine journalistische Aufgabe und wenn das sehr viele Leute in Deutschland lesen, dann prägt ja auch die Bild-Zeitung schließlich die Meinung. Und was mir hier wichtig ist, und ich möchte hier diesen Artikel auch sehr klar kritisieren, ich habe heute meinen kritischen Tag, der Artikel titelt halt so mit "Das Produkt enttäuscht im Test". Und wenn man sich dann den Artikel halt durchliest, und das ist wiederum das, was ja vielleicht nicht alle bei der Bild-Zeitung machen, dann findet man heraus, dass die Autorin von dem Artikel sich das Produkt gekauft hat, einmal aufgetragen hat, also 10 Minuten einwirken lassen hat, sich dann irgendwie die Frage gestellt hat, wo soll sie in ihrer WG jetzt hin mit einem nackten Po, wo sie sich nicht hinsetzen kann und so weiter, sich dann ein bisschen ja aufgeregt hat, dass es ja keinen Spa-Effekt hat, wenn man sich eine Maske aufträgt und sich dann nicht hinsetzen kann zum Chillen. Und dann am nächsten Morgen aufgewacht ist und keinen spürbar klaren Effekt gesehen hat.
Ja, da möchte ich meine Warnung wiederholen. Lies nicht die Bild-Zeitung, das macht dumm.
Ja, aber also einfach mal um die Erwartungshaltung. Ich bin auch nicht so, also die Erwartungshaltung, ich trage das einmal auf und das sind alle meine Probleme weg. Ich weiß nicht, wo die herkommt, aber ich finde die halt wirklich vermessen. Und ich finde auch diesen Produkt, diesen Vorher-Nachher-Vergleich, dafür ist sie jetzt in der Show zerrissen worden. Aber da muss ich auch mal so ein bisschen eine Lanze brechen jetzt für Sandy. Ich glaube, es gibt sehr viele Vorher-Nachher-Vergleichsfotos, die wahrscheinlich optimiert sind in der Bilddarstellung, in der Kameraperspektive etc., damit der Effekt, der dann da ist, möglichst positiv rausgestellt wird. Ich denke, sie hätte sich da etwas souveräner verkaufen können auf die Nachfragen. Ja, weil ihr habt ja gesagt, Ehrlichkeit ist wichtig und diese Bilder seien nicht ehrlich. Auf der anderen Seite auf die Nachfrage, ob die Bilder halt wie überarbeitet wurden, hat sie ja super ehrlich geantwortet. Ich glaube, das war eventuell einfach ein bisschen ungeschickt ehrlich an der Stelle oder sie hat nicht erwartet, dass die Löwen sie dann halt so hart dafür dann ja ins Messer laufen lassen und sich an diesen beiden Bildern dann so aufreiben. Ja, klar, ne?
Na gut, aber daran ist es dann ja auch gescheitert und dann wollte auch niemand investieren. Der Preispunkt war auch super hoch gewählt und dann würde ich sagen, können wir an den Deal auch einen Knopf dran machen, oder?
Ja, würde ich auch sagen, glaube ich, sie wurde eingeladen, glaube ich, für noch eine zweite Runde, wenn sie ein bisschen weiter ist. Die Judith Williams hatte, glaube ich, per se noch grundlegendes Interesse, aber von meiner Seite her, glaube ich, muss es nicht unbedingt eine zweite Runde nochmal geben.
Ach so, wollen wir noch kurz darüber reden, wie sinnvoll das war, dass da jetzt eine Frau im Bikini in der Show stand?
Puh, also der Effekt, der dargestellt wurde, vielleicht für alle, die zuhören, war, dass jemand eine Maskenflüssigkeit einer Dame auf das Hinterteil aufgetragen hat. Das war der Vorführeffekt. Man sagt ja, glaube ich, im alten klassischen Marketing, Sex sells. Hier, ohne der armen Dame, die da vorstellig werden musste, nahezutreten, hätte man, glaube ich, darauf verzichten können und ein bisschen mehr Energie im Vorhinein darauf verwenden, wirklich den Produktnutzen so darzustellen für die Löwen, dass die ihn auch verstehen. Ja, die Fotos haben wir besprochen, aber überhaupt mal herauszustellen, was kann das Produkt denn wirklich? Das nicht rübergekommen und ich glaube, da hat auch dann eine halbnackte Dame auf der Bühne dann nicht geholfen und in dem Fall würde ich sagen, Gott sei Dank, ja, also auf solche Sachen kann man, glaube ich, auch gut verzichten, wenn man eigentlich ein starkes Produkt hätte.
Ja, wahrscheinlich, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es durch den Sender gewünscht war, 20.15 Uhr, Sex Sales, wie du sagst, ja. Aber fand ich auch ein bisschen unnötig.
Okay, aber da seht ihr jetzt vielleicht auch wieder das Ganze ein bisschen zu sehr durch eine Investorenperspektive. Ich glaube, für die Löwen ist es komplett irrelevant gewesen, um jetzt als Gründerin sich zu überlegen, was will ich eigentlich in der Show erreichen? Und ich will, dass da 2,5 Millionen Zuschauer möglichst schnell verstehen, was ich mache. Dann ist ja so eine Creme, jemand auf dem Po zu cremen, auch relativ plastisch, irgendwie, um zu sagen, ich habe eine Creme für den Po entwickelt. Also so ganz doof fand ich das jetzt nicht für die Zuschauer im Fernsehen, ja. Also nicht für die Löwen. Für die Löwen irrelevant, für die Fernsehzuschauer, glaube ich, ein Bild, was man dann einfach versteht.
Ja, da gebe ich dir recht.
Du denkst, unsere gebildeten Zuhörer und Zuschauer hätten sich die Po-Creme sonst ins Gesicht geschmiert, Mathis, oder?
Also nein, aber für die Leute, die ich kenne, die halt parallel auf WhatsApp und TikTok irgendwie sitzen, dabei ein bisschen Fernseh gucken und nicht so nur so mit einem Ohr zuhören, ist es dann halt auch gut, wenn es leichte Kost ist und da hilft es, die Message dann zu übertragen. Anyway, das ist so meine Meinung. Ich glaube, der Hintergrund war der Versuch, relativ einfach mit einem Bild zu sagen, das ist mein Produkt.
Gut. Ja. Okay, dann lassen wir das dargestellt und gehen dann wirklich zum nächsten Deal. Julius, willst du einmal sagen, was GoMago ist?
GoMago, was leider nicht aufgeklärt wurde bei unserem Duftspender gegen Marder, ist, wofür GoMago eigentlich steht. Ich dachte, war kurzfristig bei GoMarderGo. Ja, war mir aber nicht sicher, ob es das ist. Ich habe meinem Handelsregister nachgeguckt. Der Unternehmenszweck ist die Entwicklung, Produktion, Vertrieb sowie Lizenzierung von Produkten zur Tiervergrämung auf Basis von Duftstoffen.
Aber erzähl uns erstmal nochmal kurz, was ist GoMago und zu welchen Bedingungen hat der Gründer einen Deal gesucht?
Genau, Klaus Gotti, erfahrener Mann, 30 Jahre alt, hat vor 5 Jahren sein Unternehmen gegründet aus einer eigenen Problemstellung heraus, was ich immer persönlich super finde, wenn sich jemand langfristig schon mal mit einem Problem, in dem Falle Marder, auf dem Dachboden beschäftigt hat. Er wollte 80.000 Euro einsammeln für 20% an seiner Firma. Fair hatte ich vorhin gesagt, fair wahrscheinlich aus der Perspektive der Löwen, ja, weil eine relativ niedrige Unternehmensbewertung.
Oder um es in Matthias' Worten zu sagen, der Schnappinger der Sendung.
Genau, also in dem Falle ja, ein spannendes Produkt zumindest im Rahmen dieser Sendung im Vergleich zu den anderen. Was mir hier sehr gut gefallen hatte, war das Auftreten von dem Gründer. Ja, also ich fand den in meiner Wahrnehmung sehr empathisch, hat langsam gesprochen, hat einen guten Vortrag, war ruhig und strukturiert und hat auch eigentlich auf alle Fragen sehr kompetente Antworten, was ihm von den Löwen auch am Ende des Pitches ja, was gelobt wurde.
Total, unterschreibe ich 100%. Richtig, richtig sympathischer, ja. Kompetenter, mit Leidenschaft bei der Sache der Typ. Also echt, fand ich total herzlich. Habe ich irgendwie so ähnlich wie Judith Williams hat gesagt, du bist mein Traummann, hat sich da so ein bisschen in den verliebt. War ich voll dabei. Voll der coole Kerl.
Finde ich auch per se ein cooles Thema, dass ich wirklich jemand, der eigentlich seine Lebensleistung zumindest im Arbeitsleben schon vollbracht hat, dann wirklich nochmal hinsetzt und sagt, okay, ich gründe hier von der Pike auf und beschäftige mich nochmal mit einem neuen Thema, finde ich super. Ja, zeigt auch, dass Gründen nichts mit dem Alter zu tun hat. War mir echt sympathisch. Zum Produkt an sich, UVP 32,90 Euro für eine Packung, die laut Aussage des Gründers knapp 6 Monate hält und den Marder in dieser Zeit für einen bestimmten Quadratmeter Umkreis oder Radius oder eine Fläche fernhält.
Genau, jetzt haben wir nochmal recherchiert. Nach der Sendung lag der Verkaufspreis jetzt bei 29,99 Euro im Online-Shop oder für zwei Produkte dann bei 54,99.
Also per se erstmal, wenn man sich den EK anguckt, den der Klaus bei 3,83 Euro verkündet hatte, ein spannendes Produkt, ja, aus Sicht der Marge. Also das ist eine Kalkulation, die man sicher nicht in jedem Bereich schafft, ja, und wahrscheinlich auch für die Löwen ganz spannend war, insbesondere dann, wenn man für das Produkt ein Vertriebsnetz hat. Bis dato hat der Klaus das online alleine vertrieben. Aktuell, glaube ich, 5.000 Euro im Jahr Umsatz, seit 3 Jahren online. Das ist natürlich was insbesondere Herr Dümmel mit seinem Netzwerk an Baumärkten, Supermärkten und Discountern wahrscheinlich innerhalb von den ersten 10 Minuten am morgigen Tag realisieren kann. Daher ging der Deal auch in die Diskussion und hat eine Zusage gefunden, nämlich von Ralf Dümmel, der das Produkt, den Gründer, sehr gut fand und wahrscheinlich auch einen wirklichen Mehrwert schaffen kann für Klaus Scotti. Und ja, fand das, wie schon anfangs erwähnt, heute eigentlich das beste Produkt und habe mich gefreut, dass auch die Löwen da keine Hemmschwelle haben und sagen, okay, gibt es vielleicht Bedenken bezüglich des Gründer oder des Gründerteams, sondern da reingehen und sagen, okay, wir haben ja ein cooles Produkt, einen leidenschaftlichen Gründer, hier sind wir dabei.
Ja, auf den letzten Satz musst du nochmal klären, wegen der Bedenken. Also Bedenken hätte ich da gar nicht. Aber sag doch nochmal, ob du fandst den Deal jetzt gut, also findest die Bewertung gut, fandest den Deal gut und sag auch nochmal, warum du glaubst, dass Herr Dümmel den Zuschlag gekriegt hat. Der Dr. Kofler hat ja auch geboten mit denselben Konditionen.
Ja. Also ich glaube, den Zuschlag hat Herr Dümmel bekommen, zumindest wenn ich die Aussage des Gründers richtig interpretiere, gar nicht aufgrund seiner Expertise oder aufgrund des Netzwerks, sondern ich glaube, es war eine empathische und eine sympathische Entscheidung. Ja, er hat es begründet mit würde gerne mit, er selber, ich glaube, Nordlicht oder Nordmann hat er gesagt und würde sich freuen, mit jemandem aus dem Norden zu gehen. Ja, also ich glaube, das war eher eine Sympathiefrage. Warum ist Ralf Dümmel aus meiner
Sicht? Ja, warte, lass mal, warum ist denn der Dr. Kofler dann so unsympathisch rübergekommen?
Also ich glaube, unsympathisch wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt.
Ja, ich glaube, ja, da wollte ich dir mal Wörter in den Mund legen.
Ich glaube, das ist einfach eine persönliche Entscheidung. Ja. Und ich glaube, da ist vielleicht die nordische Mentalität der südlichen einfach etwas unterschiedlich. Ja. Unsympathisch weiß ich gar nicht in dem Fall. Er hat nämlich auch über den Klee gelobt und hätte da großes Interesse gehabt. Aber ich glaube, das war eher jetzt so eine Bauchentscheidung in dem Fall. Bewertung?
Ja, ich fand's unsympathisch, deswegen gehe ich auch drauf ein. Ne? Also beziehungsweise ich fand's inkonsistent in gewisser Weise. Also Herr Kofler hat als erster das Wort gehabt, als allererster Löwe, hat sofort gesagt, ich finde es super, ich nehme die Konditionen genauso an, wie du sie anbietest, also die 80.000 für 20%. Und jetzt will er gerne schnell einen Deal machen und jetzt könntest du den Deal direkt annehmen. Oder du hörst dir noch die anderen an. Und das ist ja so ein bisschen, ich denke, das Produkt und der Gründer passen super zu dem Ralf Dümmel. Und das ist einfach, ne, es ist ein 70-jähriger alter Gründer, der Leidenschaft hat, check, und der vielleicht einfach nicht so viel Gas auf Marketing hat und vielleicht auch nicht so fit ist in den allerneuesten Kanälen. Und ich denke, wenn man den mit einem guten, erfahrenen, vielleicht auch etwas jüngeren Team kombiniert, dann kann da richtig viel passieren. Ja, und das schreit dann alles irgendwie nach Dümmel. Jetzt hat das wahrscheinlich Herr Kofler auch erkannt und er hätte wahrscheinlich da auch relativ viel Potenzial heben können. Was kann denn so ein Kofler machen, um den Deal dann zu kriegen, wo dann eigentlich schon so ein bisschen prädestiniert Dümmel draufsteht? Das frage ich mich immer.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das, also ich denke, in dem Fall, also Herr Dr. Kofler hat ja, nachdem er, glaube ich, ProSieben aufgebaut hat, dann einen Energieversorger gebaut oder versucht zu bauen. Das hat nicht so gut funktioniert. Jetzt hat er versucht, ein Unternehmen zu bauen, was The Social Chain Group heißt, wo sie ganz viele Online-Shops zusammen kombinieren und über Social-Media-Reichweite die Produkte da verkaufen wollen, vereinfacht gesprochen. Ich glaube, dass ein Marder-Bekämpfungsmittel ein klassisches Search-Produkt ist. Also das heißt, ich werde nicht ein Mardermittel kaufen, nur weil es im Baumarkt oder im Supermarkt prominent platziert ist, sondern ein Marderbekämpfungsmittel kaufe ich genau dann, wenn ich ein Marderproblem habe. Und deshalb ist es für mich eigentlich ein Produkt, was danach schreit, über Google Ads, also eben über die Suche im Internet oder auch Ads auf Amazon oder eine vernünftige Listung auf Amazon, optimierte Suchmaschinenergebnisse, dass ich auch wirklich der Top-Treffer bei Google bin, wenn jemand nach Marder-Problem oder Marder-Schaden oder sowas oder Marder-Plage sucht. Und deshalb denke ich, dass es lag nicht auf der Hand, dass Dümmel dafür der Beste ist und liegt auch nicht auf der Hand, dass irgendjemand unbedingt der Beste dafür ist, der da in der Show saß. Ich denke, es gibt viele Leute in Deutschland, die da viel Expertise mitbringen, wie man online so optimieren kann und einen Shop gestalten kann, dass man es online verkauft. Und mit dem Push der Sendung hätte das dann wahrscheinlich auch jemand anders ganz gut hinbekommen. Aber der Klaus hat auch gesagt, ich bin der Erfinder und ich bin Tüftler. Ich bin niemand, der jetzt kaufmännisch unbedingt tätig sein muss und hier BWL studiert hat oder so. Und von daher.
Ja, ich glaube, der Klaus hat auch Janis eher noch in Offline-Strukturen gedacht. Ja, ich glaube, der Klaus ist auch noch jemand, der, wie ich manchmal auch zum Baumarkt fahre, wenn ich wirklich einen Need habe für ein Produkt, was vielleicht jetzt noch nicht sofort ich mit online verknüpfe. Und ich glaube, da kann man auch die Entscheidung nachvollziehen. Einen spannenden anderen Punkt oder eine Frage von dir finde ich, was hätte Herr Dr. Kofler denn machen können? Ich habe immer so das Gefühl, es gibt so einen Nicht-Angriffspakt bei den Löwen. Ja? Ich meine, das Einfachste wäre ja gewesen, Herr Dr. Kofler hätte gesagt, ich gebe dir 100.000 für 20%. Gefühlt kommt es...
Ja, oder zumindest... Ne, am Anfang zu sagen, ich bin jetzt hier der Erste, damit habe ich so ein First Strike Recht, ja, oder die Opportunity zumindest. Heißt, ich mache dir ein Angebot, das kannst du annehmen, aber musst du jetzt halt auch sofort annehmen, sonst ist es vom Tisch. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, dann also so hat es sich ein bisschen angehört, aber wenn du dann halt sagst, ich mache dir ein Angebot und ich will jetzt einen schnellen Deal und jetzt kannst du die anderen aber noch anhören, dann ist es so ein bisschen schwach in der Kommunikation. Also kam zumindest für mich irgendwie unsauber rüber. Ich hätte es gut gefunden, wenn er sagt, ich bin der Erste, das sind die Deals, nimm oder nimm nicht. Oder er sagt halt einfach, das sind die Terms, ich bin dabei, fänd's cool. Aber dann sagt man nicht, du kannst dir jetzt die anderen noch anhören oder nicht. Was soll denn der Gründer da sagen? Weißt du, was ich meine? Natürlich hört er sich alle an. Das habe ich einfach nicht verstanden. Und wenn es dann lässt und dann bietet der Ralf Dümmel dann halt die gleichen Konditionen, dann kannst du immer noch nachlegen, genau wie du sagst, und erhöhen. Also da ist ein bisschen wenig Kampf gewesen, fand ich.
Du bist aber heute auch kritisch. Ich glaube, letzte Woche gab es ja den Case mit Nils Glagau, der das, finde ich, in meinem Empfinden noch mal ein bisschen härter probiert hat, ja, mit Take it now or I'm out. Ich finde, so hart hat es der Dr. Kofler heute nicht gemacht. Ich bin dennoch bei dir. Der hat manchmal eine sehr dominante Art. Das kommt sicher bei dem einen oder anderen ein bisschen schroff rüber. Nichtsdestotrotz, auch vor zwei Wochen bei dem Gitti-Deal hatten wir fünf Löwen, die Interesse hatten, und alle haben den gleichen Deal vorgeschlagen. Meint ihr, es gibt da per se einen Nicht-Angriffspakt oder irgendeine Verpflichtung, dass da keiner über den von den Gründern vorgegebenen Deal geben kann? Weil ich meine, gerade bei so einem Produkt, wo hohe Nachfrage da ist, sollte der Preis doch eigentlich den Markt regulieren, und die sollten eigentlich da mal ein Bietverfahren eröffnen, würde ich sagen.
Ja, das ist ja dann nach der Show unter der Hand passiert, dass die Gründer zumindest nachgelegt haben in der Nachverhandlung, was ja dann zum Scheitern des Deals geführt hat. Aber in der Show, ja, ich habe es noch nicht gesehen. Ich werde mal drauf achten.
Aber dazu haben wir ja auch noch einen Deep Dive, Matthias, an der Stelle. Also die Jennifer Baum-Minkus, die Gründerin von Gitti, mit der haben wir schon einen Deep Dive aufgenommen, den wir auch in Kürze veröffentlichen werden. Und da gehen wir natürlich auch nochmal auf die Details aus dem Gitti-Deal ein.
Ja, sehr gut. Das ergibt Sinn. War ja auch wahrscheinlich eine der spannendsten Situationen, ne? Also mit fünf Angeboten auf dem Tisch.
Was ich wieder ganz spannend finde bei dem Gomago-Ding, ist, dass der Ralf Dümmel dann ja tatsächlich zu den vorgeschlagenen Konditionen den Deal gemacht hat. Wir haben es auch überprüft. Der Deal ist durch. Das ist im Handelsregister eingetragen. Und bei Google Trends haben wir alle Startups, die in der heutigen Sendung dann auch wieder zu Gast waren, übereinander gelegt. Und mit Abstand das meiste Suchvolumen ist da auf Gomago gegangen. Das heißt, der Ralf Dümmel hat schon ein Gespür dafür, was die Themen sind, die dann im Bereich D2C, also Endkundenthemen, auch stark nachgefragt oder stark gesucht werden.
Ja, ich habe da mir jetzt ein paar Gedanken zugemacht, weil ich den Ausschlag extrem hoch finde. Also Gomago ist 4 bis 5 Mal so viel aufgerufen worden wie jeder einzelne der anderen Marken, die heute vorgestellt wurden. Und das ist ja schon, fand ich jetzt schon überraschend, weil ich finde...
Genau, vielleicht an der Stelle nochmal kurz zu Google Trends für alle, die nicht so regelmäßig damit arbeiten. Wenn ihr nach Google Trends googelt, könnt ihr da verschiedene Suchbegriffe eingeben und der höchste Ausschlag ist immer 100. Die 100 entfällt in diesem Fall auf Gomago und der nächsthöchste Ausschlag ist dann eher so bei roundabout 40 für Green Monkey. Das ist ein Deal, den wir zum Schluss noch besprechen. Von allen anderen ist niemand über 25 gekommen. Das wollte ich nur noch mal kurz erklären.
Also weiter. Im Verhältnis, man weiß die absoluten Zahlen nicht, aber man sieht das Verhältnis. Das heißt, dass es da Gomago 4-mal so häufig aufgerufen wurde wie die anderen in der Spitze und auch über einen deutlich längeren Zeitraum. Ja, also auch wenn man sich die Fläche da unter dem Graph anguckt, da ist einfach schon relativ viel passiert.
Das können wir auch gerne in unseren Shownotes verlinken dann, wo ihr noch ein paar weiterführende Hinweise zur Sendung findet.
Deutschland hat ein Marderproblem.
Ja, entweder Deutschland ein Marderproblem oder die Gründer haben ein Markenproblem. Ja, das ist nämlich meine Hypothese, weil wenn ihr euch mal die Marken anguckt, richtig gut bewerben, ja, das kann man zumindest noch schreiben, ist wahrscheinlich aber ein relativ selektives Problem, was jetzt nicht alle Fernsehzuschauer haben. Pobo ist wahrscheinlich gar nicht so einfach irgendwie einzutippen, weil es diesen leicht französischen Touch hat. Jim Butler, dieses Jim-Wort, das ist, also, ne, es ist eine Kombination aus zwei englischen Wörtern, wobei Jim sicherlich auch nicht so ganz so einfach ist für jeden. Und Green Monkey, mit Monkey abgekürzt, MNKY. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Schreibweise, vielleicht liegt es an der Präsentation, wie das in der Show ausgestrahlt wurde. Aber ich denke, an den Produkten und an der Markt an sich erklärt sich eigentlich dieser Riesenunterschied nicht. Meine erste Hypothese wäre jetzt, dass es die einfachste Marke ist, um sie ordentlich einzutippen.
Das stimmt auf jeden Fall. Und man muss natürlich sagen, dass Google Trends in dem Fall auch etwas mehr gebiased sein kann, weil die Domain von richtiggutbewerben.de ist eben richtiggutbewerben.de. Und wenn die Leute das sehen, dann googeln sie vielleicht nicht danach, sondern geben die Domain direkt ein. Dann wird das in Google Trends nicht als Suchbegriff eingegeben.
Hm. Ja, auch ein guter Punkt. Ja. Oder du gibst es auch nie voll ein, weil du dann schon nach der Hälfte des Eingebens auf der Domain landest, ne, und einfach klicken kannst.
Check.
Ja. Ja. Okay.
Gut, der Deal hat stattgefunden zu den Konditionen. Oder wolltest du noch dazu was sagen? Sonst würde ich sagen, machen wir an den Deal einen Knopf dran.
Nee, ich finde der Vergleich der Marken auf Google Trends ist immer ein guter. Und da kann man einfach sagen, ein ganz klarer Gewinner des heutigen Abends ist Gomago, super sympathischer Gründer, hat einen Deal gekriegt. Und auf Google Trends sagt uns Google, dass die Masse der Zuschauer einfach überwiegend nach denen gesucht haben. Also drei Haken an der Stelle.
Ja.
Eine Sache habe ich noch, die wir nicht vergessen dürfen. Ja, zu den bis dato niedrigen Umsatzzahlen meinte Herr Dümmel, jedes Hochhaus hat mal als Keller angefangen. Den sollten wir, den sollten wir nicht vergessen. Da hat er mal einen rausgehauen, würde ich sagen.
Nicht nur nominiert für den Goldenen Fuchs, sondern auch für den Deutschen Poesiepreis, Ralf Dümmel.
Ja, Ralf Dümmel. Jetzt mache ich noch einen kleinen Exkurs, ja, auf das Produkt an sich, ja, und ob das überhaupt relevant ist, weil das haben wir ja noch gar nicht diskutiert. Ich habe Folgendes gerechnet. Die sagen in der Show 300.000 Marderfälle gibt es allein in Deutschland, ja, die irgendwie Schaden anrichten von 72 Millionen. Das sind 240 Euro pro Schaden. Das kann ich mir ungefähr vorstellen, ja. Kabel durchgebissen. Ich weiß nicht, wie es bei deinem Golf 2 war. Der war wahrscheinlich in Summe 240 Euro wert. Aber,
Maximum.
Inklusive der Spielzeuge aus der Junior-Tüte auf der Rückbank oder ohne die.
Ah, der ist gut. Ja. Wenn du 200 Spielzeuge hast, das addiert sich ja. Und, wenn jetzt so ein Kabel durchgebissen wird, fährst du zur Werkstatt. Ich weiß nicht mal, wer zahlt denn den Schaden, Julius? Zahlt es die Versicherung oder hast du es immer selber gezahlt?
Nee, also ich glaube, bei den meisten Marderschäden hast du Kleinschäden. Die würdest du jetzt gar nicht zur Versicherung bringen, ja. Also ich glaube, die Kabel, die ich da hatte, konnte ich damals beim Golf noch selber austauschen. Da haben die Kabel dann, keine Ahnung, 10 Euro gekostet. Das hätte ich jetzt nicht der Versicherung gemeldet. Ich glaube, das sind Schäden, die hier zugrunde stehen, ist ein Teil von den Schäden, die wirklich passieren. Natürlich muss man sich dann fragen, okay, so ein Kabel, wenn das dann im Einkauf irgendwie weniger als 30 Euro kostet und das Produkt kostet alleine 30 Euro für nur 6 Monate, macht das überhaupt noch einen Sinn? Ja? Ich glaube, man spielt hier dann einfach so ein bisschen mit dem Aufwand, den man hat, wenn das Auto wirklich mal nicht funktioniert. Judith hatte da angemerkt, sie ist selbst irgendwie schon mehrmals auf der Autobahn stehen geblieben. Ich glaube, das ist einfach so ein Präventionsprodukt, ja, aber wollte dir jetzt deine Rechnung nicht vorwegnehmen, weil der Markt ist, denke ich, begrenzt. Ja, das ist jetzt kein riesenspannendes Thema aus ökonomischer Sicht, aber ja, wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen, mein Lieber.
Nee. Na, also gut, ich finde einfach nur, man muss so diesen Sensibilitätscheck machen. Also ergibt das Sinn und ich finde halt, wenn ich 30 Euro alle 6 Monate ausgebe, dann sage ich A, Chapeau für den Gründer, weil das ist ja so ein bisschen wie das Nespresso-Modell, ja, du kaufst ein Produkt und wenn es dir gefällt, dann musst du es eigentlich immer wieder nachkaufen. Das ist super, weil das schafft halt Kundenbindung oder Kundenloyalität im System, ja, weil es ein Verbrauchsprodukt ist. Also wenn es dann halt auch gut ist und die Leute bleiben, ja, das mal vorausgesetzt, aber das ist ja immer wichtig. Aber du hast auf jeden Fall im Zweifel sogar langfristige oder langjährige Kundenbeziehungen und wenn die dann anfangen, das vom Auto auch noch fürs Haus zu kaufen, da würde ich sagen, vom Business Model irgendwie super. Aber wenn ich mir jetzt die Kosten angucke und ich muss halt 60 Euro im Jahr ausgeben, um mein Auto zu schützen, dann sage ich jetzt mal anders als du, ich fahre jetzt seit 22 Jahren Auto, hatte noch nie einen Marderschaden. Ja, da, und wenn der Marderschaden 240 Euro kostet, sagen wir es so rum, also alle 4 Jahre brauche ich einen Marderschaden, damit sich das Produkt rentiert.
Ja, das sagst
oder
du so
ich
lange,
muss halt bis sehr viel Angst vor dem Schaden haben.
Das sagst du so lange, bis du mal mit deiner gesamten Familie nachts um 2 irgendwo auf einer Landstraße liegen bleibst. Und ab da hast du dann immer so ein Marder-Ding im Auto.
Ja, wahrscheinlich.
Ich würde trotzdem gerne den Knopf dran machen mit einem wunderbaren Zitat von Anredo, der mir auch viel Freude auf Twitter bereitet hat heute Abend. Anredo schreibt zu dem Deal, vorhin so die Investoren, die Creme riecht ja nach nichts, da bin ich raus. Und jetzt so, geil, Marderpisse, nimm all mein Geld. Danke, Anredo, dafür. Und wir gehen zum nächsten Deal. Matthias, Jim Butler, was ist das?
Jim Butler ist ein flexibler Ring mit Magnethalterung, damit du vor allem im Gym beim Trainieren deine Wasserflasche oder Milchshake-Protein-Aufpumpflasche an deinem Trainingsgerät befestigen kannst und die Flasche nicht unnötigerweise im Weg rumsteht oder umkippt.
Klingt wichtig und toll.
Dafür wollten die Gründer immerhin 100.000 Euro haben bei einer 20% Beteiligung, also eine Firmenbewertung von 500.000 Euro. Haben meiner Meinung nach sehr stark auch auf Ralf Dümmel geschielt, der auch überlegt hat, aber am Ende haben sie keinen Deal bekommen. Jetzt können wir mal gemeinsam überlegen, warum. Ich finde, das Produkt ist an sich erstmal, hat erstmal funktioniert in der Show. Sie haben das erklärt, das hat man verstanden. Sie haben vor allem einen sehr ungewöhnlichen Pitch. Also die, vor allem diese erste Minute, die ist bei der Höhle der Löwen ja relativ standardisiert. Man kommt rein, sagt, wer man ist, was man gemacht hat und wie viel Geld man aufnehmen möchte und wie viel man dafür abgibt. Das haben sie gebrochen, dieses Ritual. Dafür gebe ich ja immer so ein bisschen Kreativitätspunkte oder sage zumindest, ich mag das im Entertainment-Bereich, dass die Leute nicht alle immer das Gleiche machen, immer Schema F. Sie sind halt reingekommen und haben angefangen mit ihrem Pitch und haben dann gesagt so, warte mal. Ja, weil sie die Bühne dann so inszeniert haben, dass sie da so eine Wasserflasche ein bisschen blöd in den Weg gestellt haben und haben dann sozusagen sich davon gespielt in ihrem One-Minute-Pitch unterbrechen lassen. Ich fand es letzten Endes dann holprig, also
zu schwach.
Punkte ja. Für die Idee, ja, aber in der Umsetzung kam es halt nicht gut rüber. Sorry, Jungs, wenn ich das jetzt so sage, aber meine Motivation geht da an alle Gründer, mal kreativ in so einen Pitch reinzugehen, das kann nicht schaden, aber das ist auch immer gut, das vorher zu testen, es darf dann halt nicht zu gekünstelt wirken.
Ich glaube, das Grundlegende, also ich bin ich völlig bei dir, mit dir sehr völlig, es wirkte so, hatte so ein Momentum des zu langen Schweigens, ja, wo dann sich irgendein Löwe erbarmt hat, dann was zu sagen. Ich glaube, das Hauptproblem dabei oder bei dem Produkt war, dass für mich so ein bisschen der Use Case zu klein ist, ja, also umfallende Trinkflaschen im Fitnessstudio. Ich glaube, es ist ein Problem, absolut. Und wenn man viel ins Fitnessstudio geht, glaube ich, kennt man das auch. Aber
ja, wurde, ist es ein Problem? Also ich würde sagen, es ist kein Problem. Ich würde sagen, es ist einfach kein Problem. Also ja, du sagst ja Use Case. Ne? Das heißt ja einfach, lösen die Jungs ein Problem? Also ne, ist es was dich wirklich stört? Und mich hat es noch nie gestört. Also ich bin jetzt auch nicht dreimal die Woche im Fitnessstudio, muss ich fairerweise zugeben, nicht mehr. Früher war ich das häufiger, als ich noch regelmäßig Sport gemacht habe, aber da hatte ich halt meine Wasserflasche und habe die halt hingestellt und es war für mich voll okay.
Er hat versucht dann so ein bisschen den Nutzen noch zu argumentieren über die Hydrierung, ja, dass sozusagen, wenn die Flasche in Griffnähe hängt, man mehr trinkt. Fand ich als Argument nachvollziehbar, aber auch nicht überzeugend. Ja, also ich glaube, es löst ein Problem für eine sehr, sehr spezielle und kleine Zielgruppe. Fand er allerdings auch ganz spannend, dass sie über andere Anwendungsmöglichkeiten des Produktes zumindest mal nachgedacht haben. Vielleicht gibt es da ja sogar den ein oder anderen Fall oder das ein oder andere Szenario, was noch ein deutlich größerer Problemlöser ist. Ja. In Summe hat mich das Produkt nicht überzeugt. Ich glaube auch, dass es schwer zu schützen ist. Ja. Also ich glaube, die meinten einfach wirklich Magnet mit einer Silikonummantelung. Aus meiner Sicht sehr, sehr leicht imitierbar und könnte mir vorstellen, dass wenn ich morgen bei Alibaba schaue, dass ich da wahrscheinlich schon ein paar andere Anbieter finden, die das Produkt für einen deutlich günstigeren Preis anbieten. Hat mich per se nicht wirklich überzeugt. Was ich aber sagen muss, die Jungs an sich fand ich super, super sympathisch. Ja, positives Auftreten, sehr offen, haben einen guten Eindruck gemacht und ja, also freue mich auch hier, dass die ein Thema, was ihnen auf dem Herzen lag, umgesetzt haben, aber ich glaube, für einen Investment Case hier einfach zu klein.
Ja, das ist ja fast wie Judith Williams. Bist jetzt ja sehr nett. Das finde ich auch gut. Wir wollen ja gar nicht jetzt irgendwie die Themen irgendwie künstlich zerreden. Ich denke ganz trocken drüber nachgeschaut, wo der Case für mich gekippt ist oder der Pitch ist so ein bisschen, wenn du sagst, ich habe ein Produkt für Fall A, aber man kann es ausweiten auf Fall B und C. Das ist schon mal gut, weil das zeigt halt so Potenzial in der Zukunft, sich zu diversifizieren und auch in andere Bereiche reinzugehen. Das hast du ja gesagt, das finde ich auch gut. Es war aber nicht zu Ende gedacht und da doch nicht zu Ende. Ne? Also es gab dann ein paar Anwendungsfälle, aber man hat da gemerkt, in dem Bereich sind sie eher ins Schwimmen gekommen, weil sie dann so ihr eigenes Problem und ihre eigene Welt des Fitnessstudio verlassen haben. Das wirkte so ein bisschen nicht wie eine sinnvolle Erweiterung, sondern wie so gebrainstormt und noch dran gepatscht. Wir könnten noch das machen und noch das und noch das. Mir hat da der rote Faden gefehlt, auch in der Story und auch in dem Marketingansatz. Und ich glaube, das haben die Löwen auch so ein bisschen gespürt und haben dann da auch mehr nachgefragt. Und die Gründer sind an einem Punkt umgeschwenkt und haben dann so ein bisschen diesen Pitch versucht hinzudrehen, so, ja, und da brauchen wir ja einen starken Partner, der dann irgendwie die Größe und die Marketing-Power und so die Reichweite dann reinbringt, um diese ganzen Cases, die wir selber noch nicht verstanden haben, richtig groß zu machen. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr, die in so einer Situation vor so fünf Investoren halt schnell passiert, dass man die auf einmal zu groß macht, ja, weil das, glaube ich, in meiner Erfahrung Investoren jetzt auch nicht wollen. Investoren wollen ja nicht dein Problem lösen. Investoren wollen sehen, dass du ein Problem löst und dass du eventuell dafür in bestimmten Bereichen Unterstützung brauchst, vor allem halt bei Geld, ein bisschen auch bei Zugang, aber sie wollen ja jetzt nicht deine Arbeit machen, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das ist so ein bisschen passiert, dass sie da zu sehr rübergeschwappt sind und deswegen dann halt auch niemanden überzeugen konnten, wäre meine Einschätzung auf die Situation.
Ja, gut. Also zusammengefasst, zu leicht kopierbar, schwierig skalierbar und es ist zwar ein Produkt, aber da deshalb noch nicht gleich eine Firma. Und deshalb ist dann da auch kein Deal zustande gekommen. Dann hatten wir noch einen Deal, den letzten, Green Monkey. Green Monkey ist eine Schneidemaschine für Handyhüllen. Das heißt, bisher nach Angabe der zwei Gründer gibt es in jedem Handyshop ein paar Modelle, für die es so Panzerglas-Aufsätze gibt, die verhindern sollen, dass das Display reißt. Und die haben jetzt eine Maschine entwickelt, die aus einer vorgestanzten Folie ein perfekt auf dein Handymodell passenden Ausschnitt anfertigt, der direkt im Laden aufgebracht werden kann. Dafür haben sie ein Investment von 400.000 Euro für 15% der Anteile gesucht, was dann der Bewertung von 2,66 Millionen entspricht. Ja. Die Gründer, fand ich, waren sehr passioniert dabei, ein Gründerduo. Jemand, der selber in einem Handyladen gearbeitet hat oder selber einen betrieben hat und jemand, der als Außendienstler Handyshops beraten hat. Und die haben 300.000 Euro von ihrem eigenen Geld in die Entwicklung dieser Folien und dieser Maschine investiert. Und ja, sind dann in die Höhle der Löwen gegangen. Was dachtet ihr denn, Julius oder Matthias?
Also ich fand, im Vorhinein auf die Sendung als für mich das spannendste Modell identifiziert, was so die ökonomischen Faktoren angeht. Ist anders als die anderen vier Modelle von heute ein B2B-Modell, zumindest in erster Instanz. Ja, Herr Maschmeyer hatte heute auch überlegt, ob man da direkt einen Online-Shop machen kann. Aber per se sind die Gründer erstmal von der Problemstellung eines Handyverkaufsladens an die Sache herangegangen. Der hat die Problematik, dass es tausende verschiedene Modelle da gibt und er theoretisch für jedes Modell Vorrat und Lagerbestand vor Ort haben muss, um Kundenwünsche zu bedienen, und haben diese Problematik in Angriff genommen und gelöst über eine Art, nicht Drucker, aber Schneider, einen Cutter. Haben auch aus meiner Sicht ein ganz spannendes Pricing-Modell dahinter gesetzt, ja, indem sie sagen, okay, der Handyshop-Besitzer bekommt den Cutter umsonst, ja, er bekommt den Zugang zur App umsonst und finanzieren das Modell über monatliche Subscriptions, also eine regelmäßige monatliche Abnahme einer bestimmten Stückzahl dieser Folien. Das führt natürlich zu einer, wenn das funktioniert, zu einer sehr, sehr großen Kundenbindung.
Findest du das sinnvoll? Findest du diese Überlegungen sinnvoll? Ich nehme mich überhaupt nicht.
Ich finde die sehr sinnvoll im B2B-Bereich. Du hast natürlich eine sehr, sehr hohe Eintrittsschwelle. Ja, also hast natürlich sozusagen die Eintrittsbarriere beim Kunden aus meiner Sicht ist natürlich dadurch deutlich höher, weil per se ein Abo-Modell oder ein Vertragsmodell psychologisch deutlich schwieriger zu verkaufen ist. Wenn du das aber schaffst...
Warum habe ich ein Problem mit dem Modell? An ganz vielen Stellen. Erstens, ich kann mir kaum vorstellen, dass es einen Handyshop gibt, der sagt, ich nehme dir garantiert jeden Monat so viele Folien ab und schließe ein Abo ab. Außerdem, wenn ich mein ganzes Leben gearbeitet habe, um 300.000 Euro zu sparen, dann nehme ich doch nicht diese 300.000 Euro und kaufe davon Maschinen, die ich dann gratis an andere Händler verteile, wo ich hoffe, dass jemand in den Shop kommt, um eine Handyhülle zu kaufen. Das wär doch eigentlich für mich persönlich viel naheliegender, dass ich mir also eine Maschine zu Hause hinstelle, einen Webshop aufmache, sage, gib dein Handymodell ein, dann schneide ich zu Hause passgenau die Handyhülle oder diese Panzerglasfolie für dein Handy zu und schickst dir dann per Post zu. Und dann habe ich den Margenanteil, der viel größer ist, nämlich von 4,90 Euro auf 24,90 Euro. Und den anderen Margenanteil, den B2B-Anteil, kann ich auch noch vereinnahmen. Das heißt, dann habe ich Herstellungskosten von 2 Euro und habe ein Produkt, was ich für 24,90 Euro verkaufen kann, ohne viel Aufwand, mit einer einzigen Maschine, mit ganz geringem Kapitaleinsatz von zu Hause aus. Und das schaffe ich wahrscheinlich auch noch nebenbei, neben meinem Hauptjob.
Nein, so hätte ich es aufgezogen. Das gibt's ja schon. Da machst du ja überhaupt, da löst du ja gar kein Problem. Das können ja ganz viele Leute, die einfach diese Maschine einfach in doppelt so groß oder in 10-mal so groß haben. Die macht das dann nämlich nicht in 10 Sekunden, sondern in 0,10 Sekunden. Ja, und verkauft das dann über Amazon für jedes Modell. Da hast du kein Lagerproblem, oder die haben einfach ein Lager irgendwo in Buxtehude, wo es nichts kostet, und haben das Lagerproblem noch nicht. Was Green Monkey löst, ist ein lokales Lagerproblem in einer High Street Retail Location mitten in Berlin Mitte. Ja, und warum gibt es Handyläden in Berlin Mitte und warum gehen da Leute rein? Ich glaube, es gibt durchaus Kunden, die sich halt nicht zutrauen, so eine Panzerfolie auf ihr Telefon drauf zu tun. Ja, also dieses ganze bläschenfrei das Ganze drauf zu schieben, das schaffst du wahrscheinlich. Oder du machst es dann im Zweifel zweimal und hast dich erst gewundert, warum die Folie im Doppelpack kommt, und beim Auspacken merkst dann, okay, beim ersten Mal geht's schief, beim zweiten Mal machst du es und dann ist dir auch egal, weil du dafür dann halt 24 Euro gezahlt hast oder 10, ich weiß nicht. Aber ich denke, es gibt viele Leute, die trauen sich das nicht, und die gehen halt in den Laden und wollen das dann halt gemacht kriegen. Und deswegen gibt's halt 25.000 Handyläden, die 33 Millionen von diesen Folien verkaufen.
Das ist so, ich habe in der Pause, in der Werbepause meinen Kumpel Tommy angerufen. Tommy hat einen Mobilfunkladen in Görlitz. Und das ist in der Tat genau das Problem, ja. Also diese 25.000 Handyläden gibt es halt noch, weil dieses Geschäft immer noch ein wirkliches Face-to-Face-Geschäft ist, ja. Und die Leute halt nicht nur online bestellen, sondern nicht nur wegen ihrem Vertrag, sondern auch wegen Problemen mit ihrem Handy, Einstellung des E-Mail-Accounts und so weiter und so fort in den Laden kommen. Und du immer einen Ansatzpunkt hast, ein Zusatzprodukt auch zu verkaufen. Der meint, der kann über sein Warenwirtschaftssystem extrem gut abschätzen, wie viel Folien der im Monat verkauft, weil der macht das jeden Tag. Ja? Also der verkauft jeden Tag diese Handyschutzfolien. Ja? Daher glaube ich, ist es ein ziemlich smarter Weg, dem so ein Gerät dahinzustellen und dem zu sagen, dafür sparst du dir 4 Kubikmeter Lager und musst auch nicht mehr so viel wegschmeißen, weil jeder weiß, dass eine neue Generation kommt raus. Die Ersatzteile oder Zusatzbehör für das alte Modell wird extrem wenig nur noch nachgefragt. Der hat einen anderen Punkt, der vielleicht noch ganz spannend ist. Der meinte sozusagen, der Prozess der Herstellung, da sieht er eigentlich das größte Problem, weil sozusagen diese Handyhüllen komplett staubbefreit und partikelfrei sein müssen, ja, sowohl in der Herstellung als auch beim Auftragen. Und da meinte er, da ist er sich nicht sicher, ob das Produkt das kann. Ja, hat es aber, wie gesagt, das war kurz danach, hat gesagt, müsst ihr mal testen. Aber per se war der von der Idee und dem Konzept aus der Problemhemisphäre eines Mobilfunk-Shop-Besitzers sehr, sehr überzeugt.
Ja, ich habe das vor 3 Jahren oder so mal von einem Case gelesen, wo der, glaube ich, sehr vergleichbar ist, wo jemand halt einen Lagerautomaten für Apotheken entwickelt hat. Ja, weil ihr das wahrscheinlich auch kennt, früher in Apotheken war das so, da geht immer einer nach hinten und dann gibt es da ganz viele Schubkästen, wo dann die ganzen Medikamente irgendwie in den Schubladen halt einsortiert sind und du musst dann halt irgendwie aus den 200 Schubladen irgendwie das Richtige raussuchen. Und diese Schubladen, die sind dann einfach alphabetisch oder nach Medikamentengruppe sortiert. Und irgendwie, wenn du 2 rausnimmst, dann wird die Schublade irgendwie halb voll. Und dann hast du halt 200 Schubladen, die halb voll sind. Also du hast ein riesen Lagervolumen und du hast halt diesen Sortieraufwand beim Ein- und beim Aussortieren. Und da hat halt jemand einfach so ein Maschine erfunden, wo die ganzen Medikamente halt auf engstem Raum einsortiert sind und wo halt ein Roboterarm die halt rausholt, wenn du die eingibst. Und inzwischen kennt ihr es wahrscheinlich, dass fast jede Apotheke sowas hat. Die haben halt irgendwie ein Display, also eine Ausstellung in dem Verkaufsraum, aber die drücken halt irgendwo auf den Computer und dann kommt aus so einem kleinen Loch, kommt dann immer so Medikament rausgefallen. Also zumindest hier bei uns in den Apotheken gibt es das schon überall. Und bei mir war es damals so, als ich es gelesen habe, wurde mir total klar, das ist ein total sinnvoller Case und ich würde niemals in meinem Leben drauf gekommen sein, weil es einfach so ein spezielles Gebiet ist, womit man sich einfach nicht nicht beschäftigt. Ne? Also der Lagerraum von der Apotheke, da denkt man nicht drüber nach. Und ich glaube, das ist jetzt hier die Analogie, die Lagerfläche von dem Handyladen. Wenn man so jetzt hört, den Case, dann versteht man das total. Und ich glaube, es ist wirklich ein Produkt, um Handystores zu verbessern und nicht um mehr Folien irgendwie online zu verkaufen. Ich bin auch nicht überzeugt von den Skins, die sie machen. Also sie haben ja als Seitenprodukt noch die Option, dass man sich Schutz oder Folien einfach für die Rückseite von seinem Handy, also nicht fürs Display, sondern für die andere Seite ausschneiden lassen kann, um dann sein Handy zu individualisieren. Da bin ich mir noch gar nicht sicher, ob dann irgendwie da die 150 von den vorgegebenen Designs irgendwie so viel Nachfrage erzeugen oder ob man dann irgendwann hingehen muss und dann noch individuelle Fotos oder was machen muss, aber das ist, glaube ich, ein anderes Problem. Ich denke, das mit den Displayschutzfolien löst einfach ganz klar ein Problem in den Shops.
Okay, dann lasse ich mich, ja, ich lasse mich da von eurer Argumentation weitgehend überzeugen. Okay, das klingt einleuchtend, hast du recht. Und natürlich kann man das dann auch einfacher auf Amazon bestellen. Mein anderer großer Kritikpunkt ist der Price Point, also ist der Preis. 24,90 Euro für eine Panzerglasfolie. Würdet ihr es kaufen zu dem Preis?
Ist ja egal. Ist ja UVP. Also für den Deal ist ja wichtig, dass er 2 Euro Einkauf hat und für 4 Euro weiterverkauft an den Händler. Und ob der Händler das dann für 24 oder für 10 Euro verkauft, ändert deinen Case ja erstmal gar nicht.
Das stimmt. Nur die Frage ist, ob er es für 10 Euro verkaufen kann. Also ich würde es für 10 Euro nicht kaufen, geschweige denn für 24,90. Denn ich habe jetzt gerade mal parallel bei Amazon geguckt und Panzerglasfolien fürs iPhone 11 kosten halt zwischen 4,99 und 9 Euro.
Aber die bringt dir dann halt keiner auf, Janis. Ja? Im Laden gehst du halt dahin, gibst das Telefon ab und dann zahlst du sozusagen mit den 24,90 auch nochmal die 15 Euro Servicegebühr, damit jemand da diese Folie abzieht, dein Handy sauber macht, mit Alkohol einsprüht und so weiter und so fort. Ja? Also
ich habe auch gezögert, 25 Euro fand ich, bin ja preissensitiv, die 25 Euro fand ich auch hart, aber ich hätte jetzt gedacht, das steht dann dran und dann ist das immer durchgestrichen und am Ende geht es dann halt für 15 Euro weg.
Absolut.
Oder du gibst es halt, wenn jemand sich halt für 1.000 Euro ein iPhone kauft, gibst du das dann halt als 25 Euro Goodie noch dazu. Ja, so, das ist ja auch immer ein berühmter Case, aber das ist wiederum jetzt für Green Monkey egal, ja, wie der Händler das dann los wird, ob über Service oder über Discounts. Ich hab mich eher gefragt, wie groß ist dann der Markt oder ne, was kriegen die so hin? Und wenn man jetzt mal sagt, die Zahlen von denen nimmt, 33 Millionen verkaufte Handyhüllen auf 25.000 Stores, dann hat man so um die 1.500 grob, ja, Handyhüllen pro Store pro Jahr. Also jetzt auch noch wieder grob vielleicht so 120 pro Monat. Ja, und ich glaube, sie wollten halt 50 pro Monat an den einzelnen Store erstmal verkaufen. Also das nur so als Cross-Check, irgendwie die Zahl, die kann dann schon aufgehen. Und jetzt haben sie gesagt, sie haben 175 von den Maschinen schon in die Shops gekriegt. Und wenn du jetzt 2 Euro Profit hast an jeder Folie, die da gedruckt wird, und du hast halt 175 Stores, dann sollten sie damit mit den Zahlen auch schon um die 460.000 Euro Umsatz machen können. Das ist ja dann schon mal gar nicht so wenig, wenn du sagst, ich habe jetzt 170 von 25.000. In unserer Voranfrage oder Gespräch mit dem Gründer hat er jetzt auch gesagt, dass sie sich gut entwickeln und dass sie aktuell ein Ziel haben, auf 700 zu kommen, ja, dieses Jahr noch. Und 700 Maschinen, was? Die sie im Laden haben. Also es ist jetzt auch kein explosionsartiges Wachstum. Aber kannst ja auch wieder reintun, wenn du jetzt die 33 Millionen nimmst oder die 1.500 Folien mal 700 Stores, ja, und dann mal 2 Euro, dann bist du dann auch schon bei 2,1 Millionen, die sie dann sozusagen im direkten Innenumsatz haben. Und das ist dann schon mal eine ganz gute Entwicklung. Also das würde ich mir gerne noch genauer anhören. Ich denke sicherlich der größte Markt und wahrscheinlich der spannendste Deal heute Abend.
Machen wir dann ja auch in dem Gespräch mit den Gründern.
Also für mich das größte Fragezeichen hier, auch mit ein bisschen Knowledge und Hintergrund im B2B, ist, wie setzt du hier Vertrieb auf? Ja? Also wir haben natürlich über Herstellkosten gesprochen und über den B2B-Preis.
Ja.
Das ist klar, aber da sind jetzt, sag ich mal, die typischen Customer Acquisition, also die Akquisitionskosten für jeden kleinen Shop, ja, den es da gibt, noch nicht drin. Das würde mich mal interessieren, da würde ich gerne mal näher reingucken, vielleicht auch mal in der Zukunft und auch mal verstehen, wie Herr Maschmeyer da vielleicht unterstützen kann. werden wir heute Abend nicht mehr klären können, aber ist in so einem Modell aus meiner Sicht die eine der entscheidenden Fragen.
Ja, genau. Nils Glagau und Carsten Maschmeyer haben den Deal gemacht. Ich glaube, es war der erste Deal für Nils, der dann tatsächlich durchgekommen ist. Sie haben 400.000 Euro investiert für 24% letztlich am Unternehmen und die Gründer haben zugestimmt und direkt angenommen.
Glückwunsch.
Ja. Dann können wir da einen Knopf dran machen, oder?
Genau, und gucken aber auch, ob wir zum Deal in der Größenordnung dann noch ein Deep Dive hinkriegen, ja, und die Gründer noch selber ans Telefon bekommen.
Genau, dann sind wir durch mit den Deals für diese Woche, aber wir schulden noch ein Produktreview und zwar die Flyfoods Erbsenproteinmilch wollte Matthias für uns testen, aber an der Stelle auch gute Nachrichten für euch. Wir haben einen Deep Dive gemacht mit Niklas aus dem Gründerteam von Flyfoods und verbinden das mit dem Produkttest von Matthias. Und das heißt, wir machen da eine extra Episode für euch. Wir überlegen noch, ob wir den Deep Dive von Flyfoods zusammen mit dem Deep Dive von Gitti machen oder ob wir das in zwei separaten Folgen machen. Da auch gerne Feedback von euch an podcast@löwengeflüster.de. Ansonsten findet ihr die Verweise auf die Deep Dives dann auch nochmal in den Shownotes natürlich. Ja, dann haben wir noch zwei andere Produktreviews. Ich hatte mir vor zwei Wochen ja einen Flapgrip-Test halber gekauft, der dann nach zwei Tagen kaputt gegangen ist. Ich habe es darauf geschoben, dass meine Tochter etwas zu doll dran gezogen hat. Davon würde ich so ein bisschen zurückgehen, nachdem ich jetzt gesehen habe, auf Amazon habe ich mal geschaut, da gibt es jetzt 72 Bewertungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von... Nee, da frage ich euch kurz vorher, ab wann... Beachtet ihr Bewertungen auf Amazon? Sind die relevant für euch? Wie viele Sterne jemand da vergibt?
Über 4, würde ich sagen. Über 4 mindestens.
Über 4, eher über 4,5, ja.
Ja. Und was ist eure Grenze? Julius, du sagst, wenn etwas unter 4 ist, dann ist es für dich ein No-Go. Matthias, du sagst 4,5? No-Go,
sagen wir mal, wenn es überhaupt keine Alternative gibt. Aber wenn es jetzt sowas ist wie Handyhalterung oder Panzerglasfolien, wo ich dann sehe, okay, da sind jetzt 10 Stück, dann gucke ich mir den Preis an, dann gucke ich mir die Verfügbarkeit an, also vor allem Prime oder Next Day Delivery und die Sternebewertung. Und also bei Panzerglasfolien würde ich eher Richtung 4,7 gehen. Als Richtung 4.
Ja, der Flapgrip von Ralf Dümmel hat 2,7 von 5 Sternen. Und viele NutzerInnen schreiben, dass das Ding genau an der gleichen Stelle gebrochen ist wie bei mir. Also muss ich da vielleicht auch einfach konstatieren, sorry an meine Tochter, wahrscheinlich liegt es gar nicht an dir, sondern daran, dass es einfach ein scheiß Produkt ist. Also der Flapgrip fällt bei mir im Nachhinein dann einfach jetzt nach einer Woche testen und mal in andere Nutzerbewertungen gucken.
Also komplett durch. Wir können auf jeden Fall festhalten, 2,7 auf Amazon, das wäre ein No-Go. Ne? Das ist auf jeden Fall keine Bewertung. Die
2,7 auf Amazon heißt übersetzt Finger weg.
Finger weg, absolut.
Genau, dann machen wir doch weiter mit Bruxane. Bruxane ist diese Anti-Zahnknirschiene, wo ich letzte Woche gesagt hätte, ja... Eventuell ist das ein Produkt, was ich mal testen würde. Immerhin so weit, dass ich mir dann auch mal im Kleingedruckten die Informationen durchgelesen habe und war wirklich fucking fassungslos, dass ich da lesen musste, das Produkt muss nach 8 Wochen weggeschmissen werden, weil es einen Einmal-Akku drin hat, der fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann. Und nach 8 Wochen ist das Zeug einfach Müll. Und wenn du jetzt mal vergleichst, eine professionelle Zahnschiene, Antiknirschiene vom Zahnarzt, kostet so 500-600 Euro. Das Ding kostet 50 Euro, musst du nach 8 Wochen wegschmeißen. Ein Jahr hat 52 Wochen, das heißt, im Schnitt gibst du gut 300 Euro für so Bruxane Zahnschienen aus und produzierst einen unfassbaren Müllberg. Also, und es wurde in der Sendung auch überhaupt nicht darauf eingegangen. Und auf der Website steht es nirgendwo. Ich musste echt danach suchen und bin dann auch mal bei Amazon reingekommen, habe mir da die Bewertungen angeschaut. Trommelwirbel, 2,9. Also Prädikat Finger weg. Unter anderem auch mit diesem Argument komme ich hier ganz klar zu dem Fazit, richtiges Scheißprodukt offenbar. Ich habe es mir nicht bestellt. Und da drängt sich dann so ein bisschen der Verdacht auf, dass in dem Fall Ramschralle genau die Strategie verfolgt, die wir in der letzten Sendung schon verfolgt haben. nämlich den Hype der Sendung nutzen, um dann Schrottprodukte und das Volk zu bringen, was für Ralf ein sehr gutes Business ist. Aber da bin ich echt enttäuscht und hoffe, dass der neue Deal, den er gemacht hat mit Gomago, dann auch das Produkt hält, was es verspricht. Aber das ist einfach nur ja, Schrott und das Volk jubeln. Und da wirkt es dann so ein bisschen, als wenn Ralf Dümmel mit seiner Firma ein Turbo auf Schrottprodukte setzen würden und das so ein bisschen wie ein Trasio aus den 2000ern ist, so eine veraltete Version davon.
Ja.
Jetzt fragen unsere HörerInnen vielleicht einige von denen, was Trasio ist. Will das einer von euch erklären oder soll ich das machen?
Was sind die 2000er? Fragt jemand.
Die 2000er, da kannst du dich nicht erinnern,
Julius. Macht sich ja Sinn, wenn du ein, zwei Sachen zu Trasio sagst, Janis. Ich weiß es, ich bin ehrlich, ich weiß auch nicht viel dazu, daher sag gerne mal zwei, drei Sätze.
Okay. Thras.io oder Trasio ist ein Geschäftsmodell, bei dem im Stil eines Private Equity Investors das Unternehmen Thras.io viele Amazon-Shops aufkauft, die in ihrer Kategorie die besten sind und die unter einem Dach bündelt. Und die Hypothese dahinter ist wohl, dass die dann die Kosten für Buchhaltung, für Logistik besser bündeln können, aber auch, dass sie deutlich effizienter zum Beispiel mit tollen Grafikern Marken und Logos entwickeln können, dass sie mit Spezialisten für Performance-Marketing, für Content-Creation, für Amazon-SEO diese Shops weiter optimieren können und den GründerInnen dieser Amazon-Shops, die für relativ niedrige Bewertungen abkaufen können, weil die eben harter daran gearbeitet haben, auf Amazon mit ihrem Business erfolgreich zu sein und nach vielen Jahren harter Arbeit froh sind, wenn ihnen dafür auch jemand ein bisschen Geld zahlt und diese dann unter einem Dach zu konsolidieren.
Und da geht es in deinen Augen auch hauptsächlich um die von dir erwähnten Schrottprodukte oder versucht man da schon eher vernünftige,
nein,
qualitativ die, gute Produkte zu finden?
Korrekt, letzteres. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist Thras.io bemüht, jeweils den Category Leader, also das erfolgreichste Produkt in einem Nischensegment zu identifizieren und den Eigentümern dieses Shops oder dieses Produkts dann ein Kaufangebot zu unterbreiten und das zu konsolidieren mit Produkten, die nachweislich sehr gut bewertet sind auf Amazon, denn das ist ein ganz wichtiger Treiber davon, wie viel du in deinem Shop auch auf Amazon verkaufen kannst. Und deshalb habe ich auch gesagt, vielleicht ist das Modell von Ralf Dümmel und DS auch ein in die Jahre gekommener Vorläufer davon, der das Ganze nicht online, sondern offline macht und das Ganze nicht nur mit hochwertigen Produkten, sondern mit Schrott. Und jetzt will ich nicht sagen, dass Thras.io nur hochwertige Produkte im Portfolio hat und DS nur Schrottprodukte im Portfolio hat, aber ich wollte einfach mal die Diskussion darauf lenken, dass es da eventuell die Zeit auch abgelaufen ist von DS und da ein neuer Ansatz in die Richtung online gerade verfolgt wird. Und no offense, Ralf, ich finde, du machst das sehr sympathisch mit den GründerInnen in der Sendung und kommst da auch gut rüber, aber das ist einfach der Gedanke, den ich bei dem Thema hatte. Mit Flapgrip und Bruxane, da bin ich echt sauer. Das ja, ist einfach
also schade. Also Thras.io, immerhin 2018 gegründet und seit Juli diesen Jahres mit über 1 Milliarde bewertet. Also ein ganz guter Case.
Genau. Das am schnellsten entstandene Unicorn der Geschichte bisher wohl.
Gut, kleiner Exkurs dahin. Ich verteidige trotzdem an der Stelle hier nochmal die Gründer. Flapgrip habe ich ja selber in der Hand gehabt. Da bin ich mir nicht sicher, wie gut es ist, wenn die Bewertung so ist, wie sie ist und es bricht. Dann weiß ich auch nicht, was man machen kann. Bei Bruxane würde ich sagen, da sind 9 Jahre Entwicklung drin. Wahrscheinlich hat es im ersten Schritt einen medizinischen Grund, ja, warum man die Batterie nicht einfach auswechseln kann, damit du halt etwas im Mund hast. Ne? Das kann man aber vielleicht lösen. Insofern würde ich jetzt nicht sagen Schrottprodukt, sondern vielleicht Kundenfeedback von Janis, der es zwar noch nicht ausprobiert hat, sondern nur gelesen hat, wie es geht. Aber das Kundenfeedback von Janis an die Gründer ist, das Produkt wäre noch viel besser, wenn man die Batterie aufladen könnte, zum Beispiel wie seine EarPods über so ein magnetisches Feld, wo man die Schiene nachts drauflegt und dann ist sie am nächsten Tag wieder voll. Oder vielleicht im Zweifel sogar, dass man die Batterie einfach wechseln kann. Aber ein Produkt, was eine Batterie hat, was man wegschmeißen muss, wenn die Batterie leer ist, das wirkt eher so wie LEDs in Luftballons, die aus China kommen, die meine Kinder hier rumschmeißen. Das macht einem heutzutage eher Sorgen, weil das halt einfach sehr stark nach umweltunfreundlichem Produkt halt klingt. Und ich denke, da kann man ja als Gründer ansetzen und das Ganze das verbessern in der nächsten Edition.
Das hast du sehr, sehr schön formuliert und ich finde es sehr konstruktives Feedback und deshalb ist es auch total gut, dich in dem Podcast hier zu haben.
Jetzt haben wir auch...
Na, damit haben aber wahrscheinlich machen meine Rants auch ein paar Leute.
Trotz deiner heute so kritischen Grundeinstellung, Matthias, ja, du bist ja heute eigentlich als Kritiker hier reingegangen und wirst jetzt zum Produktflüsterer.
Ja, ich wollte Janis kritisieren.
Ich glaube, wir halten fest, man muss hier und da im Detail mal reinschauen, ja, was wirklich hinter den Produkten steckt und was die Qualität ist und würden uns natürlich freuen, wenn die Löwen uns diese Aufgabe schon ein bisschen abnehmen und diese kritischen Fragen, einmal Batterie, ja, nein, wieder aufladbar, ja, nein, einfach in der Show schon mal auf den Tisch legen. Ich denke, Janis wird auch die nächsten Wochen fleißig weiter testen und bin schon gespannt auf deine Marder-Erfolgsgeschichte, ja, Janis?
Ja, ich hoffe, dass ich das Produkt so schnell nicht brauche. Was mich viel mehr interessiert, um über andere possierliche Tierchen zu sprechen, ist Fuchs. Der goldene Fuchs. Der goldene Fuchs. Julius, der goldene Fuchs, hast du dich schon entschieden, was der beste GründerInnen-Move war und was der beste LöwInnen-Move war?
Also der beste, ich würde jetzt mal beste ein bisschen weiterfassen, der aufsehenserregendste Move heute war, glaube ich, der Drogen-Move. Ja, also bester bitte hier streichen, sondern einfach der aufregendste. Ansonsten
Lassen wir das durchgehen, dass Julius hier einfach die Kategorie...
Er kann das ja machen. Also wir halten dann in den Shownotes einfach fest, der goldene Fuchs für den besten Gründer-Move geht in Julius' Perspektive an richtig gut bewerben.
Nee, ich kann's auch...
Ist ja gut.
Ich kann es auch anders formulieren. Mir ist sonst leider nichts wirklich Prägnantes bei den anderen Pitches aufgefallen, was vielleicht auch so ein bisschen für die Folge spricht. So einen richtig guten Move verhandlungstechnisch, präsentationstechnisch, muss ich sagen, gab es nicht. Ich würde vielleicht noch mal etwas abstrakter formulieren, dass der Auftritt von Gomago für mich ein cooler Move war. Ich glaube, es traut sich nicht jeder mit so fortgeschrittenem Alter noch in so eine Fernsehshow und nimmt den Mut zusammen, so ein Produkt noch mal zu launchen, auf den Markt zu bringen. Das ist für mich ein bisschen weiter gefasst heute der Gründerin-Move der Woche.
Ja,
Mathis?
Ich würde sagen, ich schließe mich an, aber auch anders. Also für mich war der goldene Fuchs für den besten Move unter den Gründern, war der Moment, wo der Gomago-Gründer mit seinen Jägern gesprochen hat, die ihm gesagt haben, wir können das hier nicht in Masse produzieren, weil wir jedes Mal einen Marder töten müssen für unsere Methode. Dass er da gesagt hat, ich habe ja einen Freund, der ist Parfümeur, ja, den kann man doch mal fragen, ob man diesen Geruch nicht auch synthetisch herstellen lassen kann. Ich glaube, das war der Gründer-Move der Show heute für mich.
Gut. Und dein bester Löwinnen-Move?
Meiner, ja. Ich habe Julius gar nicht gehört, aber ich sag mal, für mich, ich habe keinen richtig guten Move im Sinne von Deal-Verhandlungen im Kopf. Was mir aber wirklich richtig gut gefallen hat, war die Verabschiedung von Judith Williams zu Dr. Sandy Glückstein, also die Gründerin von Pobo, die ja wirklich hart kritisiert wurde mit ihren zwei Vorher-Nachher-Fotos und so weiter. Da gab es eine bisschen schlechte Stimmung in den Pitch und dann hat Judith das einfach wieder aufgefangen und hat halt gesagt, du, ich mag dich als Person, du kommst wirklich hier rüber. Die Phase ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Julius hatte es eben angedeutet, aber sie meinte so, entwickel das Produkt auch nochmal 2-3 Stufen weiter und dann kommst du wieder und dann schauen wir weiter. Ich denke, das ist ein super einfühlsamer Punkt gewesen von Judith zu merken, die ist jetzt ein bisschen am Boden, weil sie halt hart Kritik gekriegt hat. Aber es ist ja auch wichtig, dass man die Kritik richtig verpackt und so Gründern dann nochmal Motivation zu geben, weiterzumachen, weil es gibt auch noch immer ein zweites Mal und ein drittes Mal. Das finde ich total wichtig und das fand ich sehr schön von Judith heute in der Show.
Voll gut, hat bei uns niemand gemacht, ne? Wir wurden einfach vom Hof gejagt.
Ja, würde ich mich anschließen. Ich habe noch einen Fun Fact vielleicht aus meiner Sicht, dass der beste Löwen-Move beziehungsweise das beste Löwen-Outfit hatte definitiv Nils Klagau, ja, mit einer löwentauglichen gelben Jacke und einer wilden löwentauglichen Frisur. Ja, muss ich sagen, krasser Löwen-Move, auch optisch extrem gut ins Format gepasst, ist mir ins Auge gesprungen heute.
Oh, wenn wir gerade schon bei Trash Talk und Nils Glagau sind, dann können wir auch noch kurz erwähnen, dass Nils Glagau entschieden hat, dass Otto Mohl Trikotsponsor beim HSV wird. Wen es interessiert, verlinken wir in den Shownotes. Da gibt es eine lustige Social-Media-Episode, wo Sven Schmidt, seines Zeichens Gastkommentator beim OMR-Podcast und beim Deutsche Startups-Podcast, ein öffentliches Gebot abgegeben hat für diese Werbefläche und hat gesagt, wenn bis Datum X niemand mehr bietet, dann bin ich bereit, eine gewisse Summe für die Trikotbrust beim HSV zu zahlen für ein Jahr. Und jetzt hat sich herausgestellt, Nils Glagau mit seinem Unternehmen Otto Mohl geht für 2 Jahre auf die Brust vom HSV. Und die kolportierten Summen, die da im Raum stehen, bewegen sich, das muss ich nochmal genau nachgucken, aber ich glaube zwischen 500.000 und 1 Million Euro pro Jahr. Allerdings mit einem Sonderkündigungsrecht auf Seiten des HSV, wenn sie den Wiederaufstieg schaffen sollten. Zumindest laut Sven Schmidt. Also danke für das Entertainment an der Stelle. Und herzlich willkommen in der Fußball-Bundesliga Otto Mohl, würde ich dann sagen. Obwohl, oder vielleicht haben die sogar schon einen Trikotbrust. Oh Gott, da bin ich jetzt auf glattem Eis. Kann sogar
ja,
sein,
auf jeden Fall auf der Zahlenseite kann ich dich da ja unterstützen. Das Angebot von Sven war 750.000 und laut Sven ist er geschlagen worden mit einem knapp unter siebenstelligen Angebot. Also da lagst du richtig. Ich glaube, Otto Mohl hat mehr als 750, aber weniger als 1 Million gezahlt, wenn ich Sven Schmidt da richtig verstanden habe.
Check. Okay, wenn wir jetzt schon Sven Schmidt erwähnen, dann müssen wir und seine Podcasts, dann müssen wir definitiv noch einen anderen Podcast erwähnen. Das ist nämlich der Doppelgänger.io-Podcast von Philipp Klöckner und Philipp Glückler, die ganz hervorragende Podcast-SEO-Tipps gegeben haben, also wie man dafür sorgt, dass man seinen Podcast bekannt macht und da in den Rankings steigt. Und das hat immerhin dazu geführt, dass wir mittlerweile einer der Top 30 Podcasts im Bereich Entrepreneurship sind. Und dafür wollte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Das macht echt Spaß, den beiden zuzuhören. Und wer noch mehr über Shopify, über Business hören will, dem lege ich die vorletzte Folge sehr ans Herz. Insgesamt lohnt es sich auf jeden Fall bei Doppelgänger, bei Philipp und Pip mal reinzuhören. Das ist meine Podcast-Empfehlung der Woche.
Wahnsinn. Damit kommen wir jetzt nach dieser illustren Runde zu dritt auch schon langsam an das Ende unserer Sendezeit. Oder sind auch schon knapp darüber hinaus. Ich denke, es ist ein bisschen länger geworden als üblich. Dafür hatten wir mit Julius sicherlich einen richtig guten Mann an Bord. Mir hat es Spaß gemacht. Ich fand den Podcast im krassen Kontrast zur Show richtig amüsant. Insofern freue ich mich auf nächste Woche mit dem Motto, es wird schon besser werden. Ja, das gibt wieder spannende Deals. Und ehrlich gesagt ist es ja auch nicht so schlimm. Ich habe da ein bisschen jetzt übertrieben in dem Start. In der Recherche war ich unterexcited. Die Show selber war ja dann wie immer ganz entertaining, ne? Und unsere Diskussion, glaube ich, auch, ja.
Und war unterhaltsam. Ja. Genau. Wenn ihr den Podcast hier unterhaltsam findet oder wenn ihr heute wenigstens eine Sache gelernt habt, dann wäre unser großer Wunsch, dass ihr diesen Podcast hier mit 3 von euren Freunden teilt. Macht es auf WhatsApp, LinkedIn, Twitter oder wo auch immer ihr wollt. Und außerdem würden wir uns total freuen, wenn ihr uns abonniert und bei Apple oder bei iTunes eine positive Bewertung gebt. Das hilft uns dann nämlich, noch weiter hochzukommen in den Charts und irgendwann auch in den Entrepreneurship Top 20 dabei zu sein. So viel von unserer Seite. Danke fürs Zuhören und euch einen schönen Abend noch.
Ciao, ciao. Vielen Dank. Ciao, ciao.